der heutigen Episode geht es bei den Spielosophen um Spiele. Wobei, genau genommen geht es nicht um die Spiele an sich. Es geht also nicht um knallharte Action, um großartige Höhepunkte und zum Glück auch nicht um kleine Enttäuschungen. Es geht nicht um den puren Akt des Spielens an sich. Stattdessen nehmen wir uns heute ausnahmsweise mal Zeit für ein richtig schönes, intensives Vorspiel. Denn wir waren dabei, damals als Spiele mit Intros verzauberten. Und damit ein Hallo an alle da draußen und herzlich willkommen zur 10. Episode der Spielosophen mit dem heutigen Thema Männer, die auf Intros starren. Und diese Männer sind wie immer Micha.
Hallöle.
Poldi.
Hi.
Tja, und Chris, das bin ich. Ja, schön, dass wir es heute mal wieder geschafft haben aufzunehmen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid bereit und heiß wie Frittenfett.
Natürlich.
Ich bin immer heiß.
Wie könnte es anders sein? Ja, sehr schön. Gute Voraussetzungen. Bevor wir zu dem eigentlichen Thema der heutigen Folge kommen, wollte ich aber noch mal ganz kurz auf ein Feedback eingehen zur letzten Folge, das ich nämlich bekommen habe, als wir uns über die Anfänge des Internets unterhalten haben. Unser lieber Freund Danny, schöne Grüße an die Mosel an dieser Stelle, der hat uns nämlich eine Nachricht geschickt und gesagt, dass ihm die letzte Folge sehr gut gefallen hat. Unter anderem, weil unsere Erzählungen so über Wählscheibentelefone, Telefonzellen und sowas bei ihm so einige Erinnerungen geweckt haben an Dinge, die damals selbstverständlich und alltäglich waren und heute einfach schon ja mehr oder weniger komplett aus unserem Leben verschwunden sind. Und darüber habe ich mich wiederum gefreut, denn das ist ja eigentlich auch genau unser Ziel mit diesem Podcast, dass wir hier bei euch ein paar schöne Erinnerungen wecken an Dinge oder Erlebnisse, die vielleicht schon längst in Vergessenheit geraten sind. Und der Danny hat mir übrigens dann auch noch eine kleine Anekdote zu diesem Fisher-Price-Spielzeugtelefon erzählt. Ihr wisst ja vielleicht noch, das waren diese bunten Spielzeugtelefone, die man an so einer Strippe hinter sich herziehen konnte, aus Plastik. Die hatten dann noch, wie früher üblich bei echten Telefonen, so eine Wählscheibe und einen Telefonhörer mit Kabel. Und ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, dass unsere damals kleine Tochter auch so ein Spielzeug hatte und uns dann mal gefragt hat, was das eigentlich sein soll, weil sie gar keine Verbindung zu diesem Objekt und zu Telefonen, die ja heutzutage ganz anders aussehen, herstellen konnte. In dem Zusammenhang hat mir der Danny noch erzählt, dass diese Spielzeugtelefone von Fisher-Price, die hatten vorne auch noch ein Gesicht. Da war ein Mund drauf und da waren Augen. So auf der Vorderseite. Und in den USA wurden die Dinger deswegen wohl landläufig auch immer nur iPhone genannt. Also I wie Auge, ne? Wie Englisch für Auge. Macht ja auch Sinn. Und das fand ich dann wiederum echt witzig. Ich habe auch mal nachgeschaut. Diese Fisher-Price-Telefone, die kamen 1961 auf den Markt. Und das heißt, streng genommen hatten viele schon in den 60er Jahren ein iPhone. Und vielleicht sogar Steve Jobs, der ist 55 geboren. Vom Alter her hat er wohl damals ganz gut in die Zielgruppe dieses Dingsbums gepasst. Wäre so gut möglich, dass Steve Jobs selber mal mit einem iPhone gespielt hat, lange, lange bevor er es dann selber erfunden hat. Ja, insofern nochmal ganz vielen Dank an dich, Danny. Wir haben uns sehr über das Feedback gefreut und das gilt natürlich auch für euch alle, die jetzt gerade zuhören. Wenn ihr Lust habt, uns irgendwas mitzuteilen, Feedback, Ergänzungen, eigene Anekdoten, was auch immer, dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns da wirklich drüber. So, das vorab und damit können wir jetzt eigentlich zu unserer Rubrik Was haben wir zuletzt gespielt kommen, falls ihr nicht vorher auch noch irgendwas anderes erwähnen wollt.
Nö, passt.
Passt. Sehr schön. Dann, ja, Poldi, willst du vielleicht starten und uns sagen, was bei dir so in letzter Zeit im Modulschacht oder im Diskettenlaufwerk auf der Festplatte in der Cloud oder wo auch immer gelandet ist?
Ja, das ist nämlich relativ schnell abgehandelt. Muss ich ehrlich gestehen.
Relativ.
Für meine Verhältnisse. Ich habe nämlich gar nicht so viel gespielt, also zumindest keine wirklich großen Sachen. Ich bin leider gar nicht so viel zu spielen gekommen, gerade mal für Pixelbeschallung, Chuck Rock, was wirklich scheiße war. Aber ich habe mir kürzlich ein Spiel gekauft, ein Wimmelbildspiel. Und zwar aus der Serie Full of Cats ist jetzt A Shelter Full of Cats rauskommen. Das ist, wie gesagt, ein Wimmelbildspiel. Man muss mal meistens Kätzchen finden. Das ist super zum Entspannen, zum Runterkommen. Es ist nämlich nicht wirklich wahnsinnig schwer. Es ist so ein Feel-Good-Spiel zum Abschalten. Das ist, kann ich empfehlen, kostet nämlich nicht wirklich viel. Und ich glaube, da unterstützt man auch irgendwie was mit Katzen möglicherweise. Und das war's. Ich weiß, es war sehr kurz. Ich habe nicht diesen Serpent King gespielt. Nicht nochmal. Sondern wirklich, ja, eigentlich nur das.
Aber du hattest es ja auch schon durch, ne?
Ja, aber nur im leichten Schwierigkeitsgrad.
Ach so.
Ich fürchte nur, wenn ich das jetzt wirklich anfange mit dem mittleren Schwierigkeitsgrad, spiele ich es wieder.
Ja, das muss nicht sein.
Hat mir übrigens mehr Spaß gemacht als Chuck Rock. Wirklich, ich muss das dann nochmal erwähnen. Ich weiß nicht, warum ich hasse Chuck Rock.
Was? Das will was heißen.
Aber sag mal, so ein Wimmelbildspiel, wie stelle ich mir das vor? Also musst du da dann irgendeine bestimmte Katze mit einem weißen und mit einem schwarzen Ohr irgendwie finden oder so? Oder guckst du da einfach nur rauf und guckst dir das alles an und freust dich darüber, was du da entdeckst? Also hat das irgendein Ziel oder hast du da eine Aufgabe oder wie funktioniert sowas? Ich kenne so eine Spiele gar nicht.
Also es gibt eine Art Story im Hintergrund, die klicke ich nur immer weiter, weil es mich nicht interessiert. Du hast immer bestimmt, ja, Bilder vor dir, wie zum Beispiel jetzt einen großen Raum oder einen Vorgarten. Bei anderen Full of Cats Spielen ist es ein Vergnügungspark. Und diese Bilder, die sind eigentlich nur zweifarbig mit gewissen Abstufungen. Manchmal sind es auch drei- oder vierfarbig. Und die Katzen, das ist alles sehr comic-mäßig aufgebaut. Diese Katzen, die sind auch nur, nicht die Silhouetten, sondern ja, sie sind irgendwie unscheinbar. So wie als würden sie im Schatten stehen, quasi. Und dadurch, dass es halt viele andere Objekte auch gibt, sind diese Umrisse der Katzen teilweise schon recht schwer zu erkennen. Manchmal sind sie auch recht klein, manchmal sind sie so offensichtlich, dass man sie übersieht. Und da muss man dann ganz einfach draufklicken und dann erscheint die. Und bei diesen Full of Cats Spielen ist es nicht so wie bei anderen Spielen, dass man bestraft wird, wenn man zu oft wohin klickt, wo keine Katze ist, sondern man kann sich eigentlich munter durchklicken, wird nur ewig dauern, wenn man das macht. Deswegen, es ist wirklich so ganz ohne Stress, muss man halt einmal 50 Kätzchen finden oder bei einem anderen Szenario sind dann auch noch 25 Comic-Bienchen. Die sind hellblau mit dunkelblauen Umrissen, damit sie wirklich ganz schlecht zu sehen sind. Aber das ist ja Absicht, sonst wäre es zu einfach. Also es ist schon einfach, aber zu einfach wollten sie es dann doch nicht machen.
Wir sind schon echte Hardcore-Gamer.
Nee, aber so für zwischendurch ist es wirklich super.
Ja, das glaube ich. Ja, gut, schön. Habe ich echt noch nie gespielt, sowas. Aber vielleicht muss ich da auch mal reingucken.
Ja, von einem gibt es auch eine Demo von irgendwas Full of Cats. Such einfach auf Steam Full of Cats. Da kommen ganz viele Sachen und irgendwas davon ist kostenlos. Da kann man sich die Vollversion als DLC kaufen und keine Ahnung, 3-4 Euro oder so.
Mal schauen. Micha, wie sieht's denn bei dir aus?
Tja, zwei Halotris hatten da über so ein Spiel gesprochen namens Script of the Serpent King.
Nein!
Und ich konnte ja dann doch nicht widerstehen und hat's mir dann wirklich dann auf der PS4 geklickt und dachte man nur so, also, das wird ja schon jetzt so schlimm sein, ne? Und es ist ja auch wie ihr, ne? Ich bin ja absolut lernresistent. Es ist so schlimm, wie ihr sagt. Aber das Witzige ist dann, dass ich irgendwann mal heimkam und mein Sohn an meiner PS4 saß dann, da ist ja ein neues Spiel drauf und spielte dann genau das gleiche. Und da dachte ich mal, Alter, es greift um sie wie so eine Seuche irgendwie.
Aber dann kam doch wenigstens noch so ein Papa, das kann nicht dein Ernst sein, oder?
Nee, da war noch die Frage, gibt's das auf der PS5 auch? War die Frage, die er mal gestellt hat.
Ich stelle mir das gerade bildlich so vor, dass dein Sohn sitzt am Boden vom Fernseher mit dem Controller in der Hand. Du gehst gerade in den Raum rein, er dreht sich zu dir und sagt, du hast dir da ein neues Spiel. Du schaust auf den Fernseher und stürmst hin. Nein!
Genau, und ziehst so einen Stecker raus.
Genau.
Nee, also ich hatte es auch nicht wirklich weit gespielt, weil allein diese Sprungpassage schon direkt am Anfang, wo man ja über diese, was ist es, Lava oder so drüber springen muss, ne, das ist alles so, weiß nicht, so ungenau. Und dann, wie gesagt, wenn das erste Monster kommt, immer dieses vor, zurück, nee. Also, weiß Gott, nee, wirklich nicht gut. Echt nicht gut.
Wir haben nicht zu wenig versprochen. Das ganze Spiel ist ein Unfall.
Ja, wahrscheinlich laden es jetzt noch 10 Leute runter, die uns hören. Ja, ansonsten war mir wieder nach Point and Click. Und hatte ich dann hier so ein bisschen auf die Evercade-Bibliothek wieder zurückgegriffen. Und hat jetzt mal Future Wars durchgespielt. Und das, also ich muss sagen, vielleicht der ein oder andere hat es ja gehört, ich hatte damals mal im Retrocast, hatte ich mir Operation Stealth ja mal gegönnt und da durchgespielt. Und da war ich ja super frustriert, ne, weil es in dem Spiel so oft vorkam, dass ich dann kurz vor Schluss war, hatte irgendein Item, irgendwas nicht, was es aber ganz am Anfang vom Spiel dann gab und konnte wieder von vorne anfangen. Und das hat mich gefrustet ohne Ende, war hier ähnlich. Also ich war kurz vor Schluss und hat dann gemerkt, oh, da fehlt noch was. Und das hat man dann so eine Stunde, zwei vorher mussten in einem Bild halt aufnehmen. Und da denke ich mir, Alter, das war so schlimm damals bei solchen Spielen. An für sich war es kurzweilig, hat mir auch ganz gut gefallen. War halt mal wieder was, ja, so halt Point and Click, kann man eigentlich nie viel falsch machen damit. Ja, und dann ging es auch Point and Click mäßig weiter. Und jetzt spiele ich momentan dann das Baphomets Fluch, Broken Sword auf der Evercade. Muss sagen, die Version gefällt mir ganz gut. Ne? Das ist ja sogar eingedeutscht. Also man konnte dann mit dem letzten Update, hatten sie auch deutsche Sprache, zumindest bei den Texten dabei. Sprachausgabe ist weiterhin ganz normal auf Englisch. Und die finde ich aber auch gut, finde die Mischung eigentlich so optimal, wie es ist. Und macht mal wirklich Laune. Ansonsten hatte ich gar nicht viel gespielt, wenn man das als Spielen bezeichnen kann. Ich bin momentan so ein bisschen Duolingo-abhängig, falls ihr das kennt. Das ist eigentlich kein Spiel, das ist so eine Lernsoftware, gibt's auf Android und iOS, wo man Sprachen lernen kann. Das momentan versinke ich da voll drin.
Welche Sprachen lernst du denn gerade?
Im Moment, also ich hatte Japanisch irgendwann mal angefangen und jetzt eigentlich mache ich aber mehr oder weniger zur Entspannung eigentlich Englisch, was ich recht gut kann. Und das ist für mich dann auch eher so anscheinend wie bei Poldi das Wimmelbild. Das ist für mich so ein Abschalten, weil ich da einfach durchklicken kann und bin froh, dass der Score hochgeht.
Funktioniert das wirklich bei Duolingo? Also lernt man da wirklich was?
Ja, nee, wirklich. Wirklich. Also es ist, hätte ich anfangs auch nicht gedacht, weil, ja gut, man kann ja sagen, ne, auf welchen Stand man ist. Es fängt schon recht easy an und sind, also ich mache am Tag jetzt, ich denke so eine halbe Stunde am Tag mache ich da doch irgendwo insgesamt immer mal so zwischendurch. Und es bleibt echt erstaunlich viel hängen.
Ja, Respekt. Also ich meine, das ist ja sogar mal was richtig Sinnvolles.
Ja, das ist, am besten schneiden wir das raus.
Das glaubt uns eh keiner.
Ja, aber das waren jetzt so die Sachen, die ich jetzt gespielt habe in letzter Zeit. Ich denke, das Broken Sword wird mich auch noch länger begleiten, weil auch da im Moment nicht viel Zeit. Und da lobe ich mir wieder die Evercade, dass ich es dann unterwegs ab und zu mal gerade so schnell hier das Handheld rausnehmen kann. Nochmal so ein, zwei, drei Minütchen weiterspielen kann drauf.
Ja, Broken Sword wird dich noch beschäftigen, weil schon zwei Stunden bei dieser verdammten Ziege hängen wirst. Das ist das Einzige, an was ich mich erinnern kann bei dem Spiel. Diese scheiß Passage, diese eine Szene mit dieser Ziege.
Ja, das stimmt. Ich wollte auch gerade erzählen, es gab ja mal von der Return so ein Sonderheft zu Point-and-Click-Adventures. Das haben die Jungs von den Nerdwelten organisiert und da durfte ich auch ein paar Artikel mitschreiben. Und ich habe da auch den Test oder den Artikel zu Baphomets Fluch geschrieben. Und da gab es dann am Ende auch noch so einen Kasten, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen oder das war nicht gut. Und da weiß ich auch noch, dass ich bei den negativen Punkten zu dem Spiel, da habe ich auch nur geschrieben, das Ziegenrätsel.
Ja, das sagt aber jeder, ne? Egal in welchem Podcast, egal in welcher Rezension, immer wieder taucht die Ziege, das Ziegenrätsel.
Wobei die das ja dann entschärft haben, ne? Also in der Urversion war das ja so ganz hart, dass du da auf einmal rennen musstest und vorher keinen Hinweis darauf bekommen hast, dass das überhaupt geht in dieser Situation. Und dann gab es ja irgendwie so ein, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, so eine Remastered-Version, auch schon vor einigen Jahren. Da haben sie ja dieses Rätsel dann zum Beispiel auch deutlich entschärft. Weißt du, welche Version auf der Evercade jetzt drauf ist?
Soweit ich weiß, die PlayStation 1 Version.
Ja, es ist die PS1 Version, leider.
Ah ja, okay. Und das ist dann noch die Originalversion mit dem schwereren, also mit dem nicht entschärften Rätsel dann wahrscheinlich, ne?
Ja, es ist die PC-Version mit leider schlechterer Auflösung und schlechterer Tonqualität. Das ist sehr schade, dass sie die PS1 Version genommen haben und nicht die PC-Version.
Die Tonqualität, das stimmt, ne? Die ist nicht so berauschend, aber gerade das hat wieder so einen Charme irgendwo, weil ich finde, es hat so einen leichten Vibe von Hörspielen, von den alten Europa-Hörspielen. So kommt es nämlich so von der Qualität her rüber. Und das gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Aber und eine Sache doch, etwas hatte ich noch gespielt. Ich habe mal ja ein Hyper Megatech Super Pocket gekauft, und zwar die Taito-Edition. Bubble Bobble spiele ich da drauf. Auch immer mal wieder so zwischendurch. Und allein nur für die Musik zu hören.
Ja, da kann man sich auch ordentlich reinfuchsen, wenn man die Technik hinter Bubble Bobble kennt, wann was auf, wann welches Item auftaucht.
Mhm. Wäre auch mal was für eine Highscore-Challenge, glaube ich. Ich glaube, da würde ich auch noch viel lernen.
Spiel einmal, du hast ja Endstream, Bubble Bobble auf Endstream und die Snack Dragon Challenge. Da musst du in den ersten 10 Levels eine bestimmte Punktezahl erreichen und es zählen nur die Punkte, die du mit Items einsammelst, mit diesen ganzen Früchten und so weiter. Da kann man dann schon viel lernen, wie man doch die Highscore hochschrauben kann. Für eine Highscore-Challenge ist es schwierig, weil das spielt man ewig, wenn man es gut kann. Also ich nicht, ich bin schnell weg, aber...
Ja, schön. Hast du noch was oder waren das so deine Highlights?
das waren so meine Highlights jetzt.
Ja, dann, ich habe, glaube ich, gar nicht so viel. Ich habe zweieinhalb Sachen, die ich berichten könnte. Das Spiel, was bei mir im letzten Monat der größte Zeitfresser war, das war einmal mehr Stardew Valley. Darüber habe ich ja schon mal in einer älteren Folge erzählt. Das will ich jetzt alles gar nicht wiederholen. Aber ich habe festgestellt, dass mit diesem letzten Inhaltsupdate auf Version 1.6 da doch noch wirklich richtig viel Content reingekommen ist. Vor allem Endgame-Content für Spieler, die das Spiel schon in- und auswendig kennen, das schon x-mal durchgespielt haben oder x-mal sehr lange gespielt haben. Da hat sich dann doch noch mal so im Detail echt eine ganze Menge ergeben. So Kleinigkeiten, die man hier und da wieder neu entdecken konnte. Und das hat tierisch Spaß gemacht. Und dann hat meine Tochter, die studiert ja und hat jetzt gerade Semesterferien, die hat mir dann zugeguckt. Und dann hatte sie auch wieder Lust, einen eigenen Spielstand zu spielen. Und dann ging das immer los, dass wir uns gebettelt haben. Das war wirklich Wahnsinn. Er hat immer gefragt, Papa, hast du schon das und das geschafft? Wie weit bist du in der Schädelmine? Wie weit bist du dort? Hast du das? Hast du das? Ja, hatte ich mal den Kürzeren gezogen, mal sie. Und irgendwann in Semesterferien, sie hat jetzt wirklich auch gerade ein bisschen Freizeit, hat viel gelernt und Klausuren geschrieben, aber das ist jetzt vorbei und jetzt konnte sie mal ein bisschen entspannen. Da hat sie dann auch viel Zeit gehabt zum Zocken und sie hat mich so krass abgezogen. Ich habe wirklich gedacht, das kann gar nicht wahr sein. Also ich glaube, ich habe wirklich schon viele Stunden in Stardew Valley investiert und kenne das Spiel schon sehr, sehr gut und weiß auch genau, was man da machen muss, um effizient zu spielen. Aber als wir dann zeitlich, also irgendwie im zweiten Jahr im Sommer oder sowas in dem Spiel gewesen sind, als wir da zeitlich vergleichbar an einem ähnlichen Punkt waren und ich ihren Spielstand gesehen habe, wie ihre Farm aussieht und ihre Quests und alles, da habe ich gedacht, sie hat schon mindestens ein halbes Jahr Vorsprung. Es ist unglaublich. Also sie hat mich total abgezogen. Aber das hat echt motiviert, dass wir da gegenseitig dann immer weiter gespielt haben und uns dann immer Bilder geschickt haben, wenn es mal wieder irgendwie irgendwas ganz Seltenes, wenn wir was ganz Seltenes gefunden haben oder so. Ja, und das war echt schön. Das hat den größten Teil meiner Spielzeit im letzten Monat dann eigentlich doch gefressen. Aber das sage ich jetzt auch gerne nochmal. Für mich ist das wirklich das perfekte Spiel zum Abschalten. Also was deine Wimmelbilder sind, ist bei mir wahrscheinlich irgendwie Stardew Valley. Ein Tag in dem Spiel dauert immer so 15 bis 20 Minuten und dann kannst du auch ausschalten. Es gibt aber so viel zu tun. Also du kommst da so in so einen Flow rein. Du spielst da schön gemütlich 20 Minuten und diese Sogwirkung, nur noch einen Tag oder so, die ist natürlich auch da. Aus den 20 Minuten werden dann manchmal auch 60 oder 120, klar. Aber wenn du wirklich nicht viel Zeit hast und du willst nochmal kurz spielen, dann kannst du dann einen Tag spielen, wieder ausschalten und das ist einfach optimal. Also ich liebe dieses Spiel wirklich. Das ist fantastisch. Gut, aber habe ich genug davon erzählt. Eine andere Sache würde ich noch erzählen, die ist vielleicht auch noch ein bisschen interessanter. Und zwar gibt es ja von Atari, gab es ja im letzten ein, zwei Jahren ein paar neue Sachen. Und zwar hardwaremäßig, die haben ja das Atari 2600 Plus rausgebracht und jetzt auch kürzlich den Atari 7800 Plus, der ja technisch mehr oder weniger identisch ist mit dem 2600er, nur halt ein anderes Gehäuse hat im Prinzip. Ne? Ihr kennt das ja, das sind ja diese Mini-Konsolen, aber halt nicht wie die klassischen Mini-Konsolen mit 20, 30 vorinstallierten Spielen, sondern der Clou an den Dingern ist ja, dass der die alten Module von früher halt auch wirklich frisst und die abgespielt werden können. Und Atari hat zusätzlich ja jetzt auch noch ein paar neue Module rausgebracht. Teilweise alte Spiele wieder aufgelegt. Sowas wie das Ninja Golf für den Atari 7800, was ich mir auch gekauft habe. Teilweise sind aber auch neue Spiele rausgekommen oder Spiele erstmals auf Cartridge rausgekommen. Und da habe ich hier gerade so eins in der Hand. Das heißt Caverns of Mars. Das ist ein Spiel für den Atari 2600. Und das finde ich wirklich total spannend. Das ist im Original, ist das auch ein Spiel, was in den 80ern mal programmiert wurde. Und zwar für diese Atari 8-Bit-Computer. Das ist so ein Top-Down-Shooter. Ich erzähle gleich ein bisschen mehr zu dem Spiel. So, das ist eigentlich ganz nett, aber da ich halt nie einen Atari-Computer hatte, ging das komplett an mir vorbei. Vor einigen Jahren schon, da hatte mal in der Homebrew-Szene, der Atari 2600 hat ja auch heute noch eine recht aktive Homebrew-Szene, vor allem bei den Amis. Da hat sich mal jemand hingesetzt und hat eine Atari 2600-Version von diesem Atari-Computer-Spiel programmiert. Das konnte man dann auch auf Atari Age kaufen als Modul. Da ist das Problem immer, das hat man vorhin ja auch kurz angesprochen, dass das leider für uns Deutsche, für uns Europäer, muss ich ja sagen, dass das für uns Europäer hier einfach schweineteuer ist, weil du zusätzlich zu den 50 Dollar für das Modul noch Porto, Steuern, Zoll und sowas zahlst und dann eher so bei 100 oder irgendwas. Ich weiß nicht, was es im Endeffekt kostet, aber es ist wirklich wahnsinnig teuer, wenn man überlegt, dass man dafür so ein Atari 2600 Spiel kriegt. Deswegen deswegen habe ich mir da noch nie was bestellt bei Atari Age. Aber da gab es das jedenfalls. Irgendwann sind die aktuellen Besitzer von Atari auf dieses Spiel aufmerksam geworden und haben sich wohl gedacht, hey, das ist ja eigentlich ganz cool, dass das jemand für ein 2600 entwickelt hat. Das wollen wir auch haben. Und dann gab es so eine Atari Flashback-Konsole. Die kennt ihr vielleicht auch. Das sind wirklich so diese klassischen Mini-Konsolen mit vorinstallierten Spielen. Ne? Und da gab es von Atari auch diverse Versionen. Ich glaube, in der Flashback 2, da war das Spiel schon einmal drauf als eins von diesen vorinstallierten Spielen. Da konnte man das schon mal spielen. Und jetzt hat Atari das vor nicht allzu langer Zeit, also erstmals wirklich auf ein Modul gepresst, sodass man das jetzt auch ganz normal bei Amazon oder wo auch immer beim Händler deines Vertrauens bestellen kannst. Da muss ich sagen, das hat sich echt total gelohnt. Also ich bin super zufrieden. Natürlich ist es ein sehr simples Spiel, aber wenn man akzeptiert, dass die Hardware nur wirklich sehr, sehr limitiert ist und wenn man das wertschätzen kann, wenn jemand so wirklich was Gutes aus so einer begrenzten Hardware rausholt, so unter den Voraussetzungen ist das echt ein Spiel, was richtig viel Spaß macht. Das ist wie gesagt ein Top-Down-Shooter. Die Story, die ist wie bei allen Shootern natürlich sehr schnell erzählt. Es gibt einen Krieg zwischen der Erde und den Marsbewohnern und die Marsbewohner planen, die Erde jetzt in einem vernichtenden Schlag komplett zu zerstören. Die haben mehrere Bomben gelagert, die sie auf die Erde abwerfen wollen und dann ist der ganze Planet weg. Die Menschen kriegen das irgendwie mit und denken sich, Angriff ist die beste Verteidigung und wir sind dann also wir steigen in unser Raumschiff, fliegen auf den Mars, weil wir wissen, dass diese Bomben, die Erde zerstören sollen, den Planeten zerstören sollen, dass die dort irgendwie in irgendwelchen Höhlen gelagert sind und nur darauf warten, von den Marsianern abgeschossen zu werden. Unser Plan ist also, wir fliegen dahin, fliegen in diese Marshöhlen, kämpfen uns da irgendwie durch, aktivieren die Bomben, die dort sind und hauen möglichst schnell wieder ab und dann fliegt halt der Mars in die Luft und nicht die Erde. Das Spiel an sich macht wirklich total Spaß. Du hast verschiedene Schwierigkeitsgrade zur Wahl. Je nachdem, was du da wählst, ist der Levelaufbau ein bisschen anders. Wenn du auf dem leichten Spiel wählst, also du hast verschiedene Levelabschnitte, die man durchfliegen muss. Gibt da den ersten Abschnitt, da fliegt man durch so einen Tunnel und muss einfach ein paar Dinge abschießen, die einem da in den Weg kommen. Zum Beispiel auch Fuel Tanks, die dann halt die deinen eigenen Treibstoff wieder auffüllen. Das ist nämlich auch was, dein Raumschiff hat nicht unbegrenzt Treibstoff und wenn der alle ist, dann stürzt du halt ab. Dann gibt's noch einen Abschnitt, wo relativ schnell andere Raumschiffe auf dich zukommen. Da musst du eben ausweichen oder die abschießen. Dann gibt es einen Abschnitt, wo Lasertore sich öffnen und schließen, so ein bisschen wie auf dem C64 bei Ford Apocalypse. Da hat man das ja auch gehabt. Und dann gibt's noch ein Minenfeld, wo man ausweichen muss. Ja, und ganz am Ende erreicht man dann diese Bombe, fliegt da runter und aktiviert die. Und das Witzige, also ich find's dann echt witzig, dann geht ein Countdown los, weil die Bombe fliegt ja gleich in die Luft und dann müssen wir halt wieder ganz schnell verschwinden und also den ganzen Weg wieder zurückfliegen. Gott sei Dank ist es nicht der ganze Level, den man nochmal durchfliegt. Das wäre vielleicht ein bisschen langweilig, sondern das ist schon irgendwie eine Abkürzung. Aber das ist auch echt spannend, weil man da dann auch auf den höheren Leveln wirklich nur mit wenigen Sekunden restlicher Zeit da rauskommt. Und dann explodiert die Bombe da tief im Inneren des Marses und man kommt in den nächsten Level. Also man kommt dann halt in die nächste Höhle, die man durchfliegen muss und das wird dann wieder alles ein bisschen schwerer. Ja, echt ein schönes Spiel. Vor allem finde ich es, wie gesagt, technisch ziemlich beeindruckend. Ich finde es vor allem toll, dass es relativ schnell ist und überhaupt nicht flackert. Wer Pac-Man kennt, weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben. Da bin ich technisch einfach auch nicht so tief drin, dass ich das irgendwie erklären könnte. Aber es flackert wirklich nicht, auch wenn da einige Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm sind. Und nee, macht wirklich Spaß. Und ich kann auch nur noch den Tipp geben, wenn man da mal reinspielen will, eine Suchanfrage bei Google nach dem Spiel führt zu einer Internetseite, bei der man das einfach mal im Browser spielen kann. Also kann man sich da auch guten Eindruck verschaffen, ob sich das lohnt oder nicht. Ich habe das ein paar Mal gestartet und ich werde das sicherlich auch noch öfter spielen. Es wird zwar nicht auf die, keine Ahnung, 300 Stunden Stardew Valley kommen, die ich bisher drauf habe, aber ein paar Stündchen werden da sicherlich noch im Laufe der Zeit zusammenkommen. Also echt ein schönes Spiel, hat sich aus meiner Sicht gelohnt. Ja, das war das Zweite. Dann hätte ich jetzt sogar noch ein Drittes, über das ich was erzählen könnte, aber ich würde einfach mal sagen, mit Blick auf die Uhr, den spare ich mir einfach fürs nächste Mal auf, zumal ich da bisher auch nur kurz reingespielt habe. Dann würde ich hier einen Haken dran machen und damit kommen wir dann zu dem eigentlichen Thema. Ja, das hat uns der Micha vorgeschlagen, das kann ich ja jetzt mal verraten. Und ich glaube, Boldi und ich, wir haben beide so irgendwie reagiert, so gedacht haben, oh Gott, können wir dazu eigentlich irgendwas sagen? Mhm. Wir waren ein bisschen skeptisch. Es geht nämlich um Intros von Computerspielen, die uns irgendwie besonders in Erinnerung geblieben sind. Und also ich muss sagen, ich glaube, Olli und ich, wir hoffen beide so ein bisschen, dass Micha den nächsten Teil der Episode jetzt trägt.
Die Episode trägt den Untertitel Michas Episode.
Also ich war bestürzt, ne? Vor allem bei Poldi kam es ja dann so rüber, so, ich habe da direkt alles immer weggeklickt, ich wollte nur spielen, der Rest hat mich nicht interessiert, ne? Ja, das glaube ich nicht so ganz. Ich glaube schon, dass ich da einiges freigelegt habe da bei euch.
Ja, das hast du auch. Also ich habe dann auch, wir kokettieren ja immer so ein bisschen damit, dass wir uns nicht vorbereiten, aber ganz so stimmt es ja dann doch nicht. Und ich habe dann halt auch mal gegoogelt und mal auf YouTube mir so ein paar Sachen angeguckt. Und dann hatte ich auf einmal so die eine oder andere Idee, dann sind mir auch Spiele eingefallen, wo ich wirklich ganz bewusst nochmal Erinnerung an das Intro hatte. Dann habe ich mir auf so einen Zettel mal 10 Minuten mal überlegt, was fällt dir dazu ein, schreibst du mal ein paar Spieletitel auf, und dann waren auf einmal 22 Titel auf dem Zettel. Mhm. Und ich dachte, oh, okay, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen viel. Und dann habe ich das noch so ein bisschen zusammengeschrieben. Und ich habe auch sicherlich an einige Spiele keine detaillierten Erinnerungen, wo ich jetzt irgendwie viel erzählen könnte. Aber ich glaube, ein paar kriegen wir da schon zusammen.
Man machen auch, würde ich sagen, jetzt keine irgendwie Top 5 oder sonst irgendwas.
Nee.
Also das ist von sage ich gleich, bei mir von der Qualität her, ich setze da keins jetzt vor das andere, weil die alle auf ihre Art irgendwie charmant waren und aus irgendeinem Grund bei mir hängen geblieben sind. Das ist auch ganz schwer dazu sagen, dass es besser oder dass es schlechter, ne? Deshalb. Also es ist einfach wild drauf los, würde ich sagen.
Ja, ich habe auch Intros gewählt, die eben hängen geblieben sind. Es müssen jetzt nicht zwingend schöne Intros sein. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin so ein Banause, der sowas wegdrückt und der Zwischensequenzen weiterdrückt, weil wir die Story in den meisten Fällen sowas von scheißegal ist. Ich will einfach nur spielen. Deswegen sind auch Adventures oder Rollenspiele jetzt nicht so zwingend mein Genre, weil möglicherweise ist da die Story wichtig und Hauptbestandteil des Spiels. Aber mir sind trotzdem ein paar Intros eingefallen, die aus diversen Gründen in meinem Kopf geblieben sind oder die ich wieder in Erinnerung rufen konnte, weil ganz am Anfang, so spontan, habe ich mir gedacht, scheiße, mir fällt kein einziges sein.
Nee, also ich konnte ja schon, als ich mit dem Thema so rumgekommen bin bei euch, da sind mir ja direkt schon auf Anhieb 5, 6, 7 Marktstück eingefallen. Ne? Und ich dachte, die Banausen, das gibt's doch gar nicht.
Das Witzige ist, ich will jetzt auch noch keinen Titel vorwegnehmen, aber ich vermute mal, einer von euch beiden wird ein Spiel nennen. Da kann ich dann nachher reingrätschen und sagen, das ist ein Spiel, bei dem ich bis vor kurzem gar nicht wusste, dass es überhaupt ein Intro gibt.
Weiß ich schon welches.
Das sage ich, genau, das sage ich jetzt schon mal vorab. Und wenn das Spiel nachher genannt wird, dann löse ich es mal auf. Ja, ich fand es aber, also als ich selber mal drüber nachgedacht habe, was gibt es denn so für Intros, fand ich auch interessant, dass ich da verschiedene Kriterien auf einmal im Kopf hatte, warum mir jetzt Intros einfallen. Also das eine ist, dass das ja, wie du jetzt so sagst, bei Adventuren oder sowas mit der Story irgendwie zusammenhängt und in das Spiel so einleitet. Klar, aber ich habe auch gedacht, es gibt ja auch Intros, die einfach eine unglaublich geile Musik haben oder sowas und deswegen wirklich im Ohr bleiben oder so, ne? Oder halt welche, die, ja, die irgendwie skurril sind, die witzig sind.
Nein, das heißt, wir haben eins doppelt.
Wir haben mit Sicherheit welche doppelt. Wenn ich noch gerade reinkretschen habe, bei mir war es auch so, ich sag mal, wir kommen ja alle drei aus einer Zeit, ne, wo damals ja ganz oft der Hund die Anleitung von den Spielen gefressen hat, ne? Oder irgendwie waren die Anleitungen halt nicht auffindbar.
Und wir hatten noch nicht mal einen Hund, aber es ist wahr.
Ja, gell, ne? Das ist ein Mysterium. Und jedenfalls, gerade da hat so ein Intro super viel ausgemacht, ne? Weil das ja schon so eine Herleitung bei vielen Sachen in das Spiel war oder wo man dann schon in etwa wusste, wo der Hase läuft und wo die Sache hingeht. Oder sag ich mal, wo dann irgendeine Story, irgendein Worldbuilding ja halt schon dann so ein bisschen etabliert wurde.
Ja, das kann sein. Ich würde einfach mal vorschlagen, ich glaube, Poldi, willst du, damit wir dir nicht einen Titel klauen von deiner Liste, willst du einfach mal anfangen mit einem Spiel?
Gerne, gerne. Das steht nämlich auch gleich ganz oben, wo ich diese Vermutung hatte, weil du nämlich gesagt hast, du Intros wegen ihrer Musik. Und ganz oben steht bei mir Streets of Rage 2. Hast du das auch? War das das?
Nee, das meinte ich nicht.
Okay, gut. Streets of Rage 2, das ist eigentlich kein aufregendes Intro. Es ist jetzt nicht technisch irgendwie super toll mit Mörderanimationen, aber es vermittelte irgendwie schon so ein bedrückendes Gefühl mit der Einfachheit und vor allem die Musik. Streets of Rage 2, das ist ja bekannt dafür, dass es wirklich eine Spitzenmusik hat und das fängt da im Intro schon an. Und wie gesagt, es ist ja nicht aufregend. Am Anfang sieht man nur ein Bild. Der Mr. X, der ist Geschichte, hat man gedacht beim ersten Teil, weil der kommt ja dann wieder. Und dann sieht man in der nächsten Einstellung, es wird ja alles nur mit Text erzählt, mit Sega Mega Drive Sprachausgabe ist der ja. Da sieht man die Stadt bei Nacht und von der Seite nähern sich dann riesige Hände in Violett, weil Nacht, die quasi die Stadt umschließen und dann blitzt der Kopf von Mr. X auf und da ist er wieder und entführt da einfach einen Protagonisten aus dem ersten Teil und den muss man halt dann wieder zurückholen. Es ist, wie gesagt, jetzt kein langes Intro, es ist jetzt nicht aufregend, aber es ist ein, doch, ich würde schon eher sagen, das ist ein schönes Intro, trotzdem, auch wenn es so einfach ist. Ich schätze mal, ihr kennt das beide auch.
Ja, aber das hätte ich jetzt bei mir gar nicht so in der Liste drin gehabt, aber ja.
Also ich habe es bei mir auch nicht drin, liegt bei mir aber auch ja daran, dass ich halt einfach immer so ein Nintendo-Kind war und wenig, also so richtig Berührungspunkte mit Sega eigentlich erst im Nachhinein hatte. Und deswegen kenne ich natürlich die Streets of Rage-Reihe, aber habe die nie so intensiv gespielt. Also da habe ich jetzt das Intro auch gar nicht wirklich in Erinnerung.
Dann musst du das nachholen, YouTube aufmachen und Intro
ja,
nachholen.
Ja, das geht ja schnell. Das werde ich auf jeden Fall mal tun.
Mehr gibt es zu diesem Intro eigentlich nicht zu sagen. Das war's schon.
Ja, aber dann würde ich da einfach mal ganz kurz einhaken. Ich hätte nämlich auch eins, das auch relativ schnell erzählt ist. Und zwar das, was ich meinte wegen der tollen Musik. Da ist mir eingefallen The Last Ninja auf dem Teil 3, auf dem C64.
Scheiße, wir haben doch was doppelt.
Ah, doch was doppelt. Ach, shit. Ja, dann müssen wir das jetzt zusammen machen. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von dieser Last Ninja-Reihe. Ich mochte die Spiele nie. Ich fand die grafisch absolut fantastisch und der Soundtrack ist unglaublich. Also das ist ein Spiel, mit dem du wirklich zeigen kannst, was der C64 doch alles halt drauf hat. Aber das Spiel selber, das hat mir nie gefallen. Ihr wisst wahrscheinlich ja auch, warum, wegen der Steuerung. Das war alles immer so hakelig. Ich bin da dauernd gestorben, wenn ich irgendwo pixelgenau hinspringen musste. Und ich habe ja auch mal den Fehler gemacht früher, dass ich in einen neuen Bildschirm gekommen bin. Dann war da ein Gegner und dann habe ich halt versucht, den zu besiegen. Und wenn du das machst, dann hast du nach 2, 3 Bildschirmen, oder ich jedenfalls, so schlecht wie ich kämpfe, keine Energie mehr und dann war es halt vorbei. Und irgendwann, gar nicht lange her, vor kurzem habe ich mir mal so ein Let's Play-Video auf YouTube angeguckt und habe gesehen, wie jemand, der das Spiel kann, wie der das spielt. Und der rennt ja an 90% der Gegner einfach vorbei. Und kommt dann halt auch wirklich relativ gut durch, wenn man auch weiß, wo die Schlüssel beispielsweise sind, die man ja auch nicht sieht, weil die nur ein Pixel groß sind. Also ich kann das Spiel wirklich nicht leiden, auch wenn es grafisch und soundtechnisch natürlich fantastisch ist. Aber das Intro von Last Ninja 3, das ist, wie gesagt, wirklich eine Demonstration von den Fähigkeiten des C64. Also man sieht da ja so eine Burg und den Ninja, wie er da so langsam näher kommt. Und du siehst den halt auch dann in seinem schwarzen Gewand und siehst nur die Augen da aus dem Schlitz, da ist ja der Stoff des Stoffes rausgucken. Und dann klettert er da die Burg hoch. Oh, und das ist einfach fantastisch. Also das ist so ein Intro, finde ich, was man wirklich auch laden kann, um sich das Intro anzuschauen. Und da muss man das Spiel gar nicht spielen und kann wieder ausmachen und hat irgendwie trotzdem eine gute Zeit gehabt.
Ja, also ich kann auch jedem empfehlen, der das Intro nicht kennt, schaut es euch an. Also Last Ninja 1 und 2, ich finde sie okay, wobei die Sprungpassagen, die sind wirklich ein Horror.
Ja, steuerungstechnisch.
Last Ninja 3 finde ich scheiße, aber das Intro, das ist wirklich, das sind sowohl Musik als auch besonders grafiktechnisch ist es ein Hammer. Also man glaubt gar nicht, dass das ein C64-Intro ist, weil die Grafik so gut aussieht und auch die, ja, nennen wir es mal Animationen, sind doch irgendwie doch hochauflösender dafür, wie groß diese Sprites sind, die sich da bewegen. Es ist wirklich beeindruckend. Ist aber auch recht spät. Also ich weiß jetzt nicht auswendig, wann der dritte Teil rauskommen ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eher gegen Ende des C64er Lebenszyklus war.
Ja, Ja, ich glaube auch. Ein kleiner Service-Hinweis an der Stelle vielleicht, falls ihr das nicht wisst und das Spiel mögt. Letztes Jahr war das, also 2024, da gab es auf Kickstarter eine Kampagne. Da haben die Geld eingesammelt, um die Last Ninja-Spiele nochmal für aktuelle Plattformen rauszubringen. Also PS4, PS5, Xbox, PC, Nintendo Switch ist überall drauf. Und die Kampagne war auch erfolgreich. Die haben eigentlich auch nur 10.000 Pfund versucht zusammenzusammeln. Und die haben sie weit, weit übertroffen. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist noch nicht rausgekommen. Das müsste aber jetzt 2025 irgendwann erscheinen. Also wenn ihr da Bock habt, das nochmal zu spielen und das nicht im C64-Emulator tun wollt, sondern euch vielleicht jetzt posthum mal ein Original dieses Spiel zulegen wollt, habt ihr da bald die Chance dazu.
1991 ist der dritte Teil übrigens, der komplette Teil war. Das wäre auch was, das könnten sie ja eigentlich, eine Collection auf dem Evercade machen.
Ja, wird sich anbieten. Ich glaube, viele Spiele, die wir heute nennen, würden sich darauf anbieten.
Zumindest also bei mir. Eins, zwei. Das andere ist wahrscheinlich schwieriger so zu steuern.
Ja, machst du weiter, Micha?
Ja. Ja, mache ich mal weiter. Bin jetzt gerade am Überlegen, was ich aus meiner Liste nehmen soll.
Aber das Problem hätte ich gern.
Ja, das ist doch. Aber also ich nehme jetzt mal eigentlich das eins von meinen absoluten Lieblingsintros aller Zeiten, was ich auch bis heute noch immer wieder anschauen kann und wunderschön finde, ist das Intro von Moonstone vom Amiga. Das ist für mich das perfekte Intro dieser Zeit. Das ist, hat wunderschöne Pixelgrafiken, Animationen. Es ist sehr atmosphärisch wegen der es, Musik kann man nicht sagen. Man hört so einen Mönchschoral, nenne ich es mal. Es ist halt so ein bisschen bedrohlich. Man sieht halt diesen Ritter, man sieht so eine Mönchprozession, die auf Moonstone zugeht. Druiden, ne? Der dann halt dir diese Aufgabe gibt, diesen Moonstone dann zu finden. Und es ist wirklich Hammer. Ich finde das optisch Hammer, kann man bestimmt auf YouTube auch mal anschauen. Und das ist in der Tat was, das schaue ich mir auch immer wieder an, wenn ich das Spiel starte oder ansehe. Hatte ich ja auch mal erwähnt, gab es mal bei Good Old Games für ganz schmalen Taler zu kaufen. Originalversion unbezahlbar mittlerweile. Das ist eine Niere lang da nicht. Muss man sich komplett ausnehmen lassen. Aber es ist wunderschön. Und das ist so wirklich absolut Peak-Intro vom Amiga, meiner Meinung.
Hilf mir mal kurz weiter. Moonstone, ist das das, wo man dieser Ritter ist und so rundenweise gegen Gegner kämpft? Dieses genau. Doch ein bisschen brutalere?
Ja. Das war schon ziemlich blutig und brutal.
Das muss ich noch nachholen.
Boah, mach das. Poldi, mach das. Das ist wirklich eins der geilsten Spiele ever. Und das sage ich auch immer wieder. Ich hoffe so, dass wenn jemals Blaze eine Lizenz von Mindscape bekommt, dass sie das Spiel auf die Evercade bringen, weil das wäre so geil geeignet dafür. Ne? Und das hatte ich auch mit meinem Bruder zu zweit so oft und so viel gespielt damals. Und das kannst du immer wieder spielen. Das ist kurzweilig. Das hat man auch, wenn man es drauf anlegt, so in, weiß nicht, in 2 Stunden oder so durch. Und das ist einfach wirklich wunderschön. Und das lässt so viel Raum zum Fantasieren und so, ne? Ich fand, das hat eine Welt aufgebaut auf nur, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatte sogar nur eine oder zwei, ne, 3 Disketten hat es, glaube ich, gehabt. War jedenfalls nicht viel, wie alles damals, ne? Doch, fantastisch. Und das Intro, absolut eins meiner Lieblingsintros.
Ich sehe es gerade, ich habe Moonstone sogar in meiner Kopfbibliothek.
Ich wollte das auch gerade sagen. Ich habe es auch und
Moonstone, A Hard Day's Night.
A Hard genau. Day's Night, genau, also Knight, nicht Night.
Knight.
Knight. Knight. Nee, ich überlege nämlich gerade, ich habe gerade irgendwie eine Erinnerungslücke. Ich weiß noch, dass du, Micha, über das Spiel hier schon mal geredet hast, aber ich weiß nicht mehr, in welcher Folge, in welchem Kontext das war. Aber jedenfalls hast du das erzählt und ich kannte es nicht. Und ich habe es mir daraufhin dann irgendwann, weil es auch gerade bei GOG im Sale, glaube ich, war, für ein paar Euro, ich habe es mir dann gekauft. Und es liegt in meiner Bibliothek. Und jetzt muss ich es wirklich mal installieren und mal spielen. Oder zumindest das Intro anschauen.
Ich glaube, das war bei den Unvollendeten, weil ich konnte es damals nicht abschließen. Weil immer beim Endgegner ein Bug das Ganze verhindert hatte, hat sich immer die berühmte Guru-Meditation bekommen auf dem Amiga. Und das hat sich dann später irgendwann mal mit dem Emulator danach genommen.
Ah, verdammt, ja. Ja, wahrscheinlich war das da. Ich gelobe feierlich, ich werde es mal nachholen.
Und das ist, kann ich jetzt auch sagen, das Outro, es gibt dann nämlich auch eine Endsequenz und die ist genauso geil und genauso schön wie das Intro.
Das sollte ich ja mal eine Episode drüber machen.
Mach das.
Ja, wir werden sicher noch ins Mittelalter kommen. Mhm. Wir haben gleich einmal die Leute, die die Spielosophen hören, einen Bonus möglicherweise für eines der nächsten Rätsel. Könnte Moonstone sein.
So, wer macht weiter? Polly, oder?
Dann bitte Ich wieder dran. Was nehme ich da jetzt aus meiner langen Liste? Gut, ich weiß schon, welches Spiel das letzte ist, das ich nehmen werde. Das Zuckerl hebe ich mir für den Schluss.
Auf. Das ist aber gefährlich, nicht, dass ich dir das wieder klaue.
Okay, ich habe zwei Zuckerl. Deswegen nehme ich jetzt eines davon, und zwar das Intro zu Bing. Bing? Bing, kennt ihr die Simulation, die Krankenhaus-Simulation?
Nie gehört.
Sex, Skalpell und, keine Ahnung, Syphilis oder was auch immer.
Intrigen, glaube ich.
Intrigen waren es, genau, fast. Das Intro zu Bing, das hat ja wahnsinnig viel mit dem Spiel zu tun, nämlich gar nichts. Und dafür, dass es eigentlich wirklich nichts mit dem Spiel zu tun hat, ist es aber gar nicht so schlecht gemacht. Da hast du eben dieses Szenario mit den Raumschiffen, die ja auch brav animiert herumfliegen, spielt im Jahr 2053. Ich habe es mal aufgeschrieben, das weiß ich nicht auswendig. Und da geht es ja darum, dass der Oberböser will die Erde übernehmen und schickt Bomber los. Das habe ich ja so gar nicht in Erinnerung gehabt. Nach diesen Animationen, da wird verkündet, dass die Prinzessin Rosenrot entführt worden ist. Und die Menschheit zieht halt los, um sie zu retten. Und du siehst da ein Bild von der Prinzessin Rosenrot und ein zweites Bild von dem Retter, was auch immer. Und die haben beinhart von den Silverhawks die Quicksilver genommen. Und die Prinzessin Rosenrot ist die Prinzessin Lulu von dem Anime Bayonala Samhongsa. Ich habe es mit Google-Bildersuche gesucht, sonst hätte ich das nie gewusst.
Also ich glaube, das ist die Prinzessin aus, es gab da zwei Animes. Das eine war Time Machine und der andere, weiß ich gar nicht, wie der hieß. Raumpatrouille hieß er auf Deutsch.
Da, vielleicht ist das dann der deutsche Name von dem, wo ich gerade mein Japanisch hergelallt habe.
Müsste Raumpatrouille sein, weil das ist auch kein japanischer. Der war, glaube ich, aus Vietnam oder so. Also ganz kurios. Und den hatte ich nämlich als kleiner Micha echt geliebt, beide Teile.
Also die haben sich ja gar nichts geschissen.
Nee, es ist richtig geil.
Dann werden die entsendet, dann sieht man auf einmal eine Art Shoot-em-up, so R-Type-mäßig von der Seite. Das würde mich ja auch nicht wundern, wenn sie das einfach irgendwo gestohlen haben. Und zum Schluss, jetzt aber für etwas völlig anderem. Und sogar da haben sie das Audioschnipsel von den Monty Pythons gestohlen. Das haben sie nicht einmal selber eingesprochen.
Ach nein.
Und dann sieht man nur das Titelbild von Bing. Also das Intro hat absolut nichts mit dem Spiel zu tun. Außer ganz am Anfang diese riesige animierte Spritze, die startet. Und das war, ja, warum sie sich die Arbeit angetan haben, ich weiß nicht. Vielleicht wollten sie einfach da irgendeine Art Intro machen. Da haben sie sich gedacht, na gut, dann machen wir das halt und wurscht. Wir machen das, weil wir es können oder weil wir es lustig finden oder keine Ahnung, was wir eingenommen haben.
Ja, damals hat das funktioniert.
Die Titelmusik, die Schwarzwaldklinik, der Anfang zumindest. Das ist geil. Wirklich, das war ihnen wurscht und das war auch damals anscheinend wurscht.
Aber ich muss ja gestehen, das Spiel hat mich damals so gar nicht abgenommen.
Ich habe es nicht verstanden damals.
Nee, das war also wirklich, ich hatte ja auch so was gehofft wie Mad TV oder so von der Art her. Und ich wurde so bitterbös enttäuscht.
Es ist sau schwer, es ist wirklich unglaublich schwer.
Das ist echt schwierig gewesen. Ich hatte das früher auch und ich spiele ja auch so Wirtschaftssimulationen und so eigentlich total gerne. Ja, und dieses skurrile Szenario dahinter, das ist natürlich auch interessant, sage ich mal. Aber ich fand es auch unglaublich schwer und dann habe ich es, glaube ich, auch nie so richtig lang gespielt.
Ja, Bing, ich hab's damals auch nie verstanden. Ich habe mich nur durchgeklickt und nochmal geklickt, weil sie sich wieder anzeigen. Aber ich bin, lang habe ich das nicht überlebt, dann war ich schon bankrott. Da habe ich es überhaupt gehabt mit den Krankenhausdingern am Amiga habe ich gespielt. Das ist jetzt nicht wirklich eine Simulation, aber ihr kennt das hundertprozentig. Life and Death. Bei mir war es eher Death and Death. Ich habe da kein Händchen dafür. So gut, dass ich nicht in der Pflege bin oder so. Das wäre nicht gut. Nein.
Mein Lieblingsspiel im Krankenhaus-Setting ist immer noch Theme Hospital. Das fand ich damals absolut fantastisch. Das war wirklich schön. Das war richtig lustig. Das macht echt Spaß. Aber ich glaube, das hat keinen, oder ich weiß gar nicht, ob das auch ein spannendes Intro hat. Wüsste ich jetzt jedenfalls gerade nicht.
Glaube ich. Ah, ich glaube nicht, dass das. Also, das haben die Theme-Spiele gehabt? Oh ja, Theme Park hat ein Intro.
Das hat bestimmt auch ein Intro, aber.
Dad, I'm really bored. Das war Theme Park.
Aber es ist wahrscheinlich nicht so weltbewegend.
Ja, na, Was hast du denn jetzt noch Schönes zu bieten, Chris?
Ich habe so ein paar Sachen und ich überlege gerade, ich suche mal hier was raus, wo ich dir wahrscheinlich nichts wegnehme, weil du hast ja gesagt, Adventure sind nicht so deins.
Ich habe Nummer 3, bitte nichts wegnehmen.
Hast du ein Adventure?
Nein, ich habe da noch so ein Strategie-Wirtschaftssimulationsartiges Spiel und naja, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Und ein, das hat wahrscheinlich irgendwer von euch. Aber wurscht, mach ruhig.
Strategie könnte auch kritisch werden, vermute ich fast, dann musst du damit anfangen. Nee, aber genau, ein Adventure und zwar ein richtig schönes Intro, finde ich, hat Day of the Tentacle von Lucasfilm Games. Ihr kennt's, ne? Der Nachfolger von Maniac Mansion und das hat ja so damals so eine schöne Comic-Grafik gehabt und ja, das fängt ja so, also wenn ich so überlege, wie das losgeht, ne, da sieht man halt so eine schöne Landschaft und auch so eine nette, ganz freundliche Musik, die auch in so einem Kinderzeichentrickfilm irgendwie laufen könnte. Und dann fliegt da so ein Vogel lang, der zwitschert und ja, fliegt da so durch die Gegend, fliegt ein Stück weiter und dann kommt da diese Kloake da hinter dem Haus hervor, wo ja dann auch Purpur und Grün und der grüne Tentakel stehen. Und dieser Vogel fängt an zu husten und stürzt ab. Und die Musik, die säuft dann irgendwie auch ab. Das ist schon mal echt total witziger Effekt. Ja, und dann kommt da ja natürlich diese tolle Unterhaltung, ne, von den beiden Tentakeln, wo der Purpur-Tentakel dann halt sagt, oh, ich fühle mich heute so großartig, als könnte ich die Welt erobern. Und dann trinkt er ja da aus der Kloake und dann wachsen denen die Arme. Ne? Das ist schon mal echt eine schöne Szene. Und dann geht's ja weiter, dann sieht man die Spielcharaktere, also der Bernhard, der Hoagie und, ach fuck, wie heißt der nochmal, Laverne. Dann klingelt's an der Tür und dann kommt da erstmal ein Hamster mit einem Brief in der Hand. Also der Hamster von Dr. Ed, der hatte den, von Fred, hat er den Brief gebracht. Und Bernhard schaut sich das dann an und sieht, oh Gott, Ed. Da steht ja irgendwie drin.
Ha? Ed, nicht Fred. Fred ist der Dr. Fred. Der Hamster ist vom Ed.
Ah, von Ed, ja, genau, sorry.
Weird Ed.
Mich versprochen, richtig, genau. Ja, jedenfalls liest er dann den Brief und stellt fest, okay, wir müssen halt nochmal zurück in das Haus, da ist irgendwas los mit den Tentakeln, ne? Und dann geht's wieder weiter mit dem Intro, die steigen ins Auto und fahren halt auch in dieser schönen Comic-Grafik da erstmal, also völlig absurd, Berge mit Steigungen von fast 100% irgendwie rauf und runter, das sieht schon lustig aus, knallen da, glaube ich, noch durch so eine Scheune und dann haben die auf einmal eine Kuh hinten im Auto, also auch ganz viele Details, die man sich da angucken kann. Irgendwann kommen die dann auch an und steigen aus und dann latscht die Kuh irgendwie noch durchs Bild und zeigt denen noch einen Vogel. Also das ist so skurril irgendwie. Ich habe das echt gefeiert damals. Und dann ist da auch noch so ein Kniff drin, den ich total toll finde. Das hat Lucas Arts auch in anderen Spielen mal gemacht. Und zwar beginnt dann halt das Spiel. Man steht da in dem Vorraum von diesem Anwesen und dann sagen die ja, ja, wir müssen jetzt das geheime Labor von Dr. Fred finden. Und dann denkt man, das Spiel geht los und man steuert dann Bernhard und sobald man einmal nur auf die Standuhr klickt, findet er ja dann auch schon den Geheimgang da zu dem Labor und dann geht aber wieder das Intro weiter. Ne? Dann sieht man ja die Tentakel da, man sieht, wie Laverne und Hoagie oben sind und suchen und dann halt Dr. Fred finden und der den halt sagt, dass Purpur-Tentakel verrückt geworden ist und dass er die unten im Keller gefesselt hat. Und dann sagen die ja auch, oh je, Bernhard ist unten im Keller. Und dann passiert das ja auch, der befreit den und der Purpur-Tentakel kann halt fliehen. Und dann kommt diese nächste Szene, wo Dr. Fred die drei dann halt in die Vergangenheit schicken will mit diesen Chrono-Johns, also mit den Toilettenhäuschen, die als Zeitmaschine zur Zeitmaschine umfunktioniert wurden. Allerdings mit einem Diamanten von Temu, der dann nicht funktioniert hat. Und dann geht ja dann das eigentliche Spiel los. Bernhard in der Gegenwart, Hoagie in der Vergangenheit, Laverne in der Zukunft. Und dieses Intro, das geht ja auch richtig lang. Das sind bestimmt 6, 7, 8 Minuten, würde ich mal sagen, mit diesem kleinen, mit dieser kleinen Szene, wo man halt auch mal spielen kann. Das ist so urkomisch und das hat mich völlig, völlig begeistert. Also ich finde sowieso, Day of the Tentacle, das ist so eigentlich so vom Humor aus meiner Sicht der absolute Höhepunkt gewesen bei LucasArts und das ist bis heute eigentlich mein liebstes Point-and-Click-Adventure.
Ja, Deus Ex Tentacle, da passt alles irgendwie zusammen. Eines muss ich allerdings bekritteln, und zwar, dass keine anderen Charaktere aus Maniac Mansion vorkommen oder zumindest erwähnt werden. Die fallen ja komplett unter den Tisch. Es geht ja nur um Bernhard, das ist der Einzige, der noch da ist,
ja.
Und halt um die Edisons. Dass die eben nicht einmal erwähnt werden oder so, ist schade, finde ich. Aber Es ist ja trotzdem kein schlechtes Spiel, aber schade. Wobei, okay, sie werden schon erwähnt, man kann Maniac Mansion spielen, das ganze Spiel. Also das ganze Spiel wird eigentlich erwähnt im Spiel.
Auch der Abspann, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ich glaube, wir können das ja ruhig spoilern, wenn man es dann durchgespielt hat, dann geht ja die Kamera am Ende so hoch zum Hausdach und dann wird da die Fahne gehisst oder man sieht halt die Fahne, die da im Wind flattert. Und dann ist das halt die amerikanische Fahne in so einer Tentakelform, weil man das ja damals in der Vergangenheit da als Entwurf für die Fahne der USA halt vorgeschlagen hat. Und das fand ich damals, also das war so ein Ding, wo ich wirklich brüllend gelacht habe, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil ich das so großartig fand, dass die an der Stelle nochmal eine Entscheidung im Spiel eingebaut haben, an die ich halt auch überhaupt gar nicht mehr gedacht hatte. Nee, also das Spiel ist einfach fantastisch. Mhm. Diese ganzen skurrilen Ideen, dass man da einfach Sachen in die Toilette wirft und dann kann man die halt dadurch dann mit den anderen Charakteren dann teilen.
Durch die Zeit, genau. Ich fand immer das geil, wenn sie durch die Zeit gereist sind. Da Hoagie hat ja immer so geil aus dem Klo rausgeschaut, quasi wie so ein Surfer. Hat so eine richtig geile Pose da drin gehabt.
Ja, es ist schon sehr, 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 sehr schräg. Das fängt ja schon damit an, dass das Puppetentakel die Weltherrschaft an sich reißt, nur weil es kleine Stubbelärmchen hat. Und auch die Rätsel, den Hamster auftauen mit einem Pulli, der ihm aber zu groß ist. Deswegen muss man ihn trocknen, damit er eingeht. Und
200 Jahre in den Trockner. Tolles Spiel, was mir auch heute noch Spaß macht. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Wer das nicht gespielt hat, wer das mal verpasst hat, holt es wirklich mal nach. Es gibt es ja auch heute auf allen möglichen Plattformen für wenig Geld zu kaufen. Also das bereut ihr nicht. Übrigens auch auf dem iPad. Ein fantastisches Spiel. Point-and-Click-Adventure sind fantastische Spiele für ein Tablet. Das kann man so entspannt auf der Couch spielen. Und das ist wirklich, also da ist die Steuerung auf dem Tablet auch wirklich super. Das ist perfekt dafür geeignet. Ja, Micha ist wieder dran.
So, was hole ich denn jetzt? Dann würde ich sagen, nehme ich jetzt mal das Spiel, was du schon am Anfang so ein bisschen angeteasert hast. Und zwar Turrican 2.
Volltreffer.
Und das war halt witzig, weil du meintest da, Chris, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt ein Intro hat, ne? Und
ich auch nicht.
Hat ein Intro. Man muss halt ein bisschen warten. Und das war auch, ich hatte das damals, als ich Turrican auf dem Amiga gespielt habe, durch Zufall irgendwann entdeckt, weil ich auch mal irgendwie raus bin, mal was zu essen geholt habe oder so hochkam. Und auf einmal denke ich, Nanu, was ist denn das? Weil dann, es hat so ein bisschen Vibes von, fand ich, Saber Rider. Also es war so typisch so vom Zeichenstil und so. War so ein bisschen Anime-mäßig gewesen. Das hat mir halt unheimlich gut gefallen. Es sind ja eigentlich nur Bilder, die man sieht. Ne? Man sieht dann halt dieses Raumschiff, man sieht diese Crew vom Raumschiff. Ja, da wird ja halt die Crew niedergemetzelt hier von The Machine und seinen Schergen. Man überlebt als einziger, schwört Rache, nimmt diesen super experimentellen Turrican-Anzug und ja, geht dann halt auf die Jagd. Aber das sah optisch, wie gesagt, gerade weil damals so Sachen wie Saber Rider, die ganzen Klamotten, was man so sah, war damals auf Tele 5 und Kabel 1 und wie als hieß so an Serien, hatte da genauso halt reingepasst bei mir und hat mir unheimlich gut gefallen. Hat zwar mit dem Spiel nachher eigentlich gar nicht so viel zu tun, auch optisch irgendwie gar nicht. Es wirkt schon so ein bisschen angeflanscht, aber war ein richtig cooles Intro.
Das hatte schon was. Aber das Witzige ist, ich habe es ja vorhin schon mal angeteasert, deswegen kläre ich das jetzt mal auf. Mhm. Bei mir war das wirklich so und ich glaube bei dir, Poldi, auch. Ich habe Turrican früher halt einfach gespielt und dann, naja, was passiert halt? Man lädt das Spiel, man kommt in den Startscreen und dann schnappt man sich den Joystick und dann zockt man halt los.
Genau.
Ich habe einfach beim besten Willen nicht gewusst, dass da irgendwann ein Intro kommt. Und das habe ich erst vor 2 Jahren oder wann das war, festgestellt. Und zwar hat ja Strictly Limited Games, die haben ja nochmal eine neue Version von Turrican für Konsolen rausgebracht. Und da habe ich mir dieses Turrican Flashback, habe ich mir für die Switch gekauft. Da ist dann halt genau das passiert, was du eben sagtest, irgendwie Essen geholt oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe die Switch gestartet, wollte Turrican spielen. Dann war ich da im Hauptmenü, habe das Spiel ausgewählt und dann, keine Ahnung, dann ist irgendwas passiert. Ich habe die Switch in die Ecke gelegt oder auf den Tisch gelegt oder den Controller. Vielleicht war das auch am Fernseher, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, das lief am Fernseher, jedenfalls den Controller in die Ecke gelegt und dann auch irgendwas gemacht. Und dann kam da auf einmal ein Intro. Und da war ich total perplex und dachte, was ist das denn? Das gab's doch früher gar nicht. Haben die da jetzt ein Intro für das Spiel gemacht? Ja, genau. Und dann habe ich halt erst in dem Moment auch festgestellt, dass das halt früher auch schon drin war. Aber ich habe es komplett übersehen.
Das hatte ich mir damals wirklich ab und zu angemacht, das Spiel, nur um das Intro anzuschauen. Das war damals, weil ich das irgendwo sauschön fand optisch.
Also ich habe bis vor, wie spät haben wir es? 3 Stunden, also ich habe schon vorher gewusst, dass es das Intro gibt, weil du es gesagt hast, Micha, und vor 3 Stunden habe ich das erste Mal das Intro gesehen. Ich hab zwar nicht an Saber Rider, aber an Captain Future denken müssen.
Ja, oder das,
ja,
das
genau.
Passt auch. Ja. Mhm.
Haben wir allerdings nicht die Amiga-Variante angesehen, sondern C64, schaut aber auch schön aus.
Willst du weitermachen? Nimm das Strategiespiel, bevor ich es dir klaue.
Ja, es ist eigentlich eh nicht wirklich ein Strategiespiel, oder doch, es ist eigentlich eher ein Aufbauspiel.
Hat das was mit Sand zu tun?
Nein. Was könntest du denn für ein Spiel haben? Nein, ich nehme es. Es ist, wie gesagt, eigentlich ein Aufbauspiel, weniger Strategie. Strategie stimmt eigentlich gar nicht. Das ist nämlich das Intro zu Dungeon Keeper. Ist eigentlich mehr Aufbauspiel, ja. Also das Intro zu Dungeon Keeper, das spiegelt eigentlich schön die Art des Spiels wider, wie sehr sich dieses Spiel ernst nimmt, nämlich gar nicht. Da sieht man am Anfang ja diesen Ritter am Pferd, wie er Richtung Dungeon reitet, und da hat man noch diese düstere Musik mit diesem im Hintergrund. Und die Skelette, die da auf der Seite liegen, und dieses mittelalterliche Hütterl mit dem Schild, das wackelt und quietscht. Dann kommt er zum Dungeon, der Ritter betritt den Dungeon, und dann setzen die E-Gitarren ein mit den schweren E-Gitarren, die flotte Musik, und dann zeigt ihm der erste Troll schon mal den Mittelfinger, dann sieht man, dass sich das Spiel nicht ernst nimmt. Oder die Trolle, die Poker spielen, oder die Alarmglocke, die ein Totenkopf ist mit einem Knochen, der drauf hämmert. Und da schnetzelt er sich halt durch. Also 3D-Intro Dungeon Keepers ist das 1991, 92, 93. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich gut vorbereitet. Aus wann ist ein Dungeon Keeper? Ich erzähle weiter und irgendwo von euch googelt es bitte mal, von wann Dungeon Keepers, auf welchem Jahr. Auf alle Fälle aus einem Jahr, an dem jetzt die 3D-gerenderte Grafik noch nicht die schönste war. Also für damals, ja, da hat man vielleicht noch geglaubt, dass das super duper ist und High-End, aber es ist halt, es wirkt halt schon steil von
97.
Oh echt? Hui, da habe ich mich ja ordentlich verschätzt.
Ich hätte es jetzt auch früher veranschlagt.
Ja, ich dachte auch, das ist älter.
Ja, dann hat Dungeon Keeper doch keine Ausrede, warum das Intro so ausschaut, wie es ausschaut. Ja, der Ritter, der schnetzelt sich halt durch, der posiert, und ganz zum Schluss kommt dann der Horny. Finde ich immer noch einen geilen Namen. Dieser Dicke mit den Riesenhörnern, auf dem Morgensteine hängen, das ist ja komplett eigentlich unpraktisch, aber wurscht. Und dann wieder geköpft von hinten vom, ich habe vergessen, wie er heißt. Ich habe es aber aufgeschrieben. Horned Reaper heißt er, der auch Hörner hat und Riesenaxt und diesen Blender-Dent-Grinser. Und das war das Intro, weil die Guten dürfen nicht gewinnen, gegen die spielt man ja. Habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, so nebenbei. Aber ich habe es gerne gespielt damals, aber eigentlich nur den ersten, den zweiten gar nicht mehr so.
Also ich habe beide Teile gerne gespielt, aber jetzt auch schon wirklich lange, lange nicht mehr. Das gibt's mittlerweile auch auf GOG. Ich habe richtig Lust, da nochmal reinzugucken. EA hat da ja so eine total beschissene Online-Handy-Mobile-Game-Variante draus gemacht. Das war, glaube ich, ein richtiger Shitstorm. Das kam ganz, ganz schlecht an. Aber die alten PC-Spiele, die waren toll. Ich weiß auch noch, diese Imps waren das ja, so hießen die, glaube ich, ne? Die da halt gebuddelt haben und die Gänge freigelegt haben und so. Ich fand das immer so toll, dass man denen einfach eine Ohrfeige geben konnte. Dann haben die schneller gearbeitet.
Ja.
Und also, ja, wie du schon sagst, das ganze Spiel war halt irgendwie albern. Also es war ja auch schwierig, ne? Das war gar nicht so leicht, da zu gewinnen in den höheren Leveln.
Ich wollte gerade sagen, anfangs war der Anfang und das hatte eine Hammerprogression. Ja.
Aber also echt ein ganz, ganz tolles Spiel, da auch mal die andere Seite zu spielen. Nee, ich mochte das total.
Das ist auch eines der Spiele, die ich, weil ich halt die deutsche Version gespielt habe, wegen der deutschen Sprachausgabe, deutschen Texte, ja, leider nur zensiert gespielt habe. Danke, Deutschland. Ich weiß, ich sag das irgendwie oft in letzter Zeit. Wenn es ist ja nicht gar so viel geschnitten. Aber was ich gelesen habe, ist eigentlich die komplette Folterkammer rausgeschnitten worden. Also sie ist schon noch da, aber die ganzen Tiere, also Tiere, Kreaturen, nicht Tiere. Man hätte ja foltern können, wenn die nicht so getan haben, wie man wollen würde. Da hat jedes eigentlich eine Folteranimation. Jedes hat eine eigene Folteranimation. Die werden alle anders gefoltert. Und in der geschnittenen Version, das ist die ich gespielt habe damals, da fallen die weg. Da sieht man das nicht. Da ist eine Kuppel drüber oder so.
Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber ich werde dann ja höchstwahrscheinlich auch die geschnittene Version damals gehabt haben.
Möglich.
Ich weiß nicht, ich glaube Dungeon Keeper, boah, 97, das muss die Zeit gewesen sein. Da habe ich das bestimmt mal auf irgendeiner CD als Beifang zu einer Spielezeitschrift gehabt.
Mein Cousin hatte sich damals gekauft. Das war auch die Big Box, die war ja so schwarz, ne, mit dem Horny drauf. Die sah ja auch schon cool aus.
Riesen-Nasenring und dieses Vieh, genau. Ich weiß noch, der stand damals metergroß, also das war so eine 2,50 Meter Statue oder so, glaube ich. Und diese Figur stand damals auch im Mediamarkt und so rum. Also die haben da wirklich viel Werbung auch gemacht damals, um das Spiel zu verkaufen. Und das, ja, sah schon sehr geil aus.
Das ist witzigerweise das erste Spiel, das mir eingefallen ist.
Das ist echt ein tolles Spiel. Da habe ich jetzt sogar richtig Lust, das mal wieder zu spielen. Müsste ich mal machen. Ich hoffe mal, dass die GOG-Version gut funktioniert.
Ich denke schon. Die Frage ist nur, wie sehr kann man das jetzt noch spielen wegen der Auflösung? Ob man da vielleicht nicht doch eher zu Teil 2 greifen sollte? Zur Not beide kaufen und spielen.
Genau. Ich glaube aber auch so in meiner Erinnerung, ich glaube Teil 2 war auch gut. Also das war jetzt nicht so, dass das ein schlechtes Sequel gewesen ist.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich nicht so viel gespielt habe, aber wahrscheinlich hat es mich ganz einfach nicht mehr so interessiert. Das könnte sein, dass das so derzeit rausgekommen ist, als ich vielleicht wieder zu den Konsolen geschwappt bin vom PC und ich es deswegen nicht gespielt habe. Weiß irgendwer von euch, wann die PS2 rausgekommen ist?
Ich hatte sie damals gekauft, als sie rausgekommen ist, aber ich kann es da aus dem Stegreif nicht mal sagen. Aber das muss irgendwo so 2000, also gefühlt würde ich jetzt sagen, so 2000.
Na, 2000. Nee, Moment. Ja, genau.
2000.
2000, Dungeon Keeper 2 ist 1999 rausgekommen.
Dann wäre der Chris wieder dran, ne?
Ich mache mal was ganz Kurzes, kann ich gar nicht viel dazu erzählen, aber mich interessiert mal, ob ihr das kennt. Und zwar sage ich euch mal nicht, was das für ein Spiel ist. Dieses Intro startet mit einer Sprachausgabe. Und zwar ist da eine ziemlich, ziemlich dunkle Stimme, die so ein bisschen düster redet. Und der sagt da einen Satz, der sich bei mir wirklich so total ins Hirn gebrannt hat. Das ist nämlich so ein Spiel, ich kann mich an das Spiel eigentlich gar nicht mehr erinnern, aber ich habe noch sehr gute Erinnerungen an das Intro. Und deswegen ist mir das auch relativ schnell eingefallen, als ich über diese Folge nachgedacht habe. Und zwar lautet der Satz, den man da halt hört, wenn man das Spiel lädt:
First, there was menace. Now, Psygnosis presents. A DMA, Design Game.
Und dann wird der Titel des Spiels genannt. Das hat sich so in mein Hirn gebrannt. Kennt ihr das? Sagt euch das irgendwas?
Alone in the Dark?
Nee, das war's
nicht.
Nein,
falsche Firma, das ist Infogrames.
Genau, also klar, DMA Design, da könnte man natürlich, also kann man natürlich auch ganz schnell googeln, wenn man das jetzt machen will. DMA Design ist ja später dann Rockstar geworden. Und die haben mit Menace einen Shooter gemacht, zumindest auf dem Amiga. Vielleicht auch noch auf anderen Systemen, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher.
Mir sagt Menace schon gar nicht.
Warte mal ganz kurz. Ja, genau, auf dem Atari ST, auf dem C64. Ach ja, richtig, auf dem C64 gab es natürlich auch. Und eine MS-DOS-Version gab es auch. Ja, und das war dann der Nachfolger von Menace. Kam ein Jahr später raus. Okay, dann löse ich mal auf. Also der Nachfolger, der hieß Blood Money. Und das hat so Gänsehaut ausgelöst. So dieser Satz, der hat sich so eingebrannt bei mir. Und danach fängt dann halt danach fängt die Titelmusik an, die dann auch gar nicht so düster klingt. Die ist halt relativ fröhlich eigentlich. Und dann sieht man dann so ein Raumschiff in 3D auf einen Planeten zufliegen. Das ist eigentlich auch schon alles. Also so ein relativ kurzes Intro. Das ist eins, was auch wegen der Musik hängen bleibt oder eben auch nicht. Aber also ich glaube, bei diesem Satz, das würde mich echt mal interessieren, ob vielleicht der ein oder andere Zuhörer jetzt auch sofort wusste, was ich da gemeint habe. Weil der hat sich bei mir wirklich eingebrannt und das höre ich auch heute noch total gerne. Also einfach mal bei YouTube mal gucken, schaut da mal rein, das ist wirklich schön gemacht. Das Spiel selber, zu dem kann ich gar nichts mehr sagen. Das war halt ein Sidescroller, ich glaube, der war auch nicht schlecht, aber naja, so Shoot'em-ups gab es halt ja auch eine ganze Menge. Da ist eigentlich nichts hängen geblieben. Also das ist wirklich sowas, wo ich wirklich an den Titel jetzt gedacht habe, weil mir das Intro wieder eingefallen ist.
Dann nehme ich mal eins, eigentlich gehören die beiden fast zusammen. Und zwar, ich weiß noch, als X-Wing damals rauskam, fand ich das Intro auch mega, weil es ja quasi Star Wars, und es gab ja damals wirklich nur die drei Originalteile, das war ja noch lange vor Episode 1 und so. Und das war dann wieder, wow, geil, man sieht Star Wars irgendwo. Und das animiert so einigermaßen, waren auch mehr oder weniger starre Grafiken, ne, mit ein bisschen Sprachausgabe. Ja, das war schon cool, aber richtig geil wurde es dann später in TIE Fighter. Ich fand, TIE Fighter hat auch ein richtig gutes Intro gehabt. War Star Wars, es hat Charaktere das erste Mal gezeigt, wie Admiral Thrawn oder so, den man ja sonst gar nicht kannte oder halt nur aus den Romanreihen kannte. Dann gab es ja diesen inneren Zirkel, ne, wo man diese geheimen Missionen dann machen konnte. Da hat man ja dann auf dem Arm immer diese Tattoos nach und nach bekommen, wenn man eine geschafft hat. Und das war auch von der Atmosphäre her, war das absolut Peak Star Wars gewesen. Gibt's aber sonst auch nicht viel dazu zu sagen, weil eine TIE Fighter kennt, glaube ich, jetzt wirklich jeder. Ist ja kein Geheimtipp oder so. Aber das Intro war auch seinerzeit mega.
Dann nehme ich jetzt eins, ich ziehe es ganz einfach vor. Es ist ein Intro. Wenn man eine Episode über Intros macht, dann darf dieses Spiel nicht fehlen. Dann muss dieses Spiel dabei sein. Weil man kann keine Episode über Intros machen, die sich im Kopf festgesetzt haben, ohne Zero Wing. Stille. All your base are belong to us. Es ist ja, das Intro selber ist ja nicht wirklich aufregend. Es sind ja eigentlich nur Bilder, die man sieht, beziehungsweise mit kleinen Animationen, Anime-Style. Und die Besonderheit an diesem Intro ist ganz einfach, dass es ein grammatikalisches Meisterwerk ist. Man hat es wirklich geschafft, alles falsch zu schreiben, was man dann noch falsch schreiben kann. Das fängt ja schon mit den ersten zwei Worten an. Irgendwas ist explodiert und man sieht nur, what happened? Und dann sagt der Mechaniker, somebody set up us the bomb. Main screen turn on. Und dann sieht man den Bösen, der heißt Cats. Ist ja unglaublich furchteinflößend. Cats. Dann sieht der Captain schon, it's you. Und der Böse ist ja höflich. Das Erste, was er sagt, ist, how are you, gentlemen? All your base are belong to us. You are on the way to destruction. Und der Captain drauf, what you say? You have no chance to survive. Make your time. Und was, also das sind zwei Sachen, sind da recht witzig an der ganzen Geschichte. Mal abgesehen von dem Intro. Und zwar ist Zero Wing re-released worden von Bitwolf 2023. Das ist noch gar nicht so lange her. Aber da war das Intro nicht dabei. Und das war nicht so gut. Das ist nicht so gut angekommen. Weil bei dem Spiel, wie kann man das Intro nicht dazu geben? Das ist aber nachgepatcht worden. Sie haben es nachgeliefert, aber es ist reimagined. Sie haben...
Haben sie es glatt gebügelt oder was?
Ja, jein. Sie haben das wirklich elegant gemacht. Sie haben fast alle Dialoge richtig gestellt, fast alle Sätze so, dass sie wirklich so passen grammatikalisch, bis auf sämtliche Sachen, die Cats sagt, also der Böse, all your base are belong to us, ist natürlich immer noch da. Da haben sie es so lassen, wie es ist, nur alles andere haben sie richtig gestellt. Aber wie gesagt, ziemlich elegant, weil das Erste, was man liest, ist what happened, was ja falsch ist. Und in der reimagineden Version sieht man auch, also da baut sich der Text langsam auf, Buchstabe für Buchstabe, so schreibmaschinenmäßig, wie man es ja oft hat. Und da steht dann what happened, kurze Pause und dann wird das ED dran gehängt. Ja. Das ist nett. Schon ziemlich charmant, wie sie das gemacht haben. Und eine kurze Story muss ich auch noch zu diesem Intro erzählen. Das hat eigentlich mit dem Spiel gar nicht so viel zu tun, aber mit diesem Satz, da muss ich jetzt nur schummeln. Ich habe das nämlich in einem anderen Podcast schon erzählt, diese Geschichte. Deswegen habe ich sie mir ja notiert. Ich muss nur schnell das raussuchen und ich habe es auch gleich. Ich habe mich, genau, da habe. Und zwar, das ist eine Real Story, ja. Da haben in den USA, wo sonst, ein paar Leute eine lustige Idee gehabt für den 1. April. Die haben sich gedacht, stellen wir doch in unserem Hinterwäldlerdorf zum 1. April lustige Schilder auf denen steht, all your base are belong to us, you have no chance to survive, make your time. Nur die wenigsten Leute dort haben Zero Wing gekannt. Und die waren jetzt nicht so wirklich begeistert, und weil da auch noch gerade Krieg war mit dem Irak, Da waren sie irgendwie sensibel, sagen wir es einmal so. Und der Polizeichef, der hat das auch nicht so lustig gefunden, weil er echt viele Anrufe deswegen gekriegt hat. Da hat er gemeint, naja, die Schilder, die könnten eine terroristische Bedrohung darstellen, je nachdem, wie man sie interpretiert. Und weil deswegen ein Verdacht auf terroristische Aktivitäten vorgelegen hat, ist das lokale Krankenhaus abgesucht worden, inklusive Checks von allen Winkeln, Türen und Sicherheitskameras. Und die 7 Leute waren das, die das gemacht haben, die Schilder aufgestellt, die sind verhaftet und angeklagt worden. Was dann weiter mit denen passiert ist, weiß ich nicht, aber die haben sicher nicht so lustig gehabt. Wollte ich so Fun Facts, vielleicht hat das zumindest niemand gekannt, den Rest mit dem Intro, das kennt man ja, muss man ja kennen, um Himmels Willen.
Ja, das Witzige ist ja, eigentlich kennt ja niemand oder fast niemand wirklich das Spiel, das ist ja ein ganz okayer Shooter irgendwie, ne? Aber halt nichts Besonderes. Aber dieses Internet-Meme, all your base belong to us, das kennt dann doch wiederum fast jeder, würde ich mal sagen, der im Internet unterwegs ist.
So ist es.
Ja, kurios. Aber das ist echt schön. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das wäre mir überhaupt nicht eingefallen. Finde ich gut, dass du den jetzt noch hattest.
Ja, muss man ganz einfach erwähnen, wenn man Intro-Episode macht. Ich kann schon mal beruhigen, die restlichen Sachen, die ich habe, es sind jetzt doch noch 3, weil mir ist jetzt zwischenzeitlich immer noch 2 Sachen eingefallen, sind kürzer.
Mhm. Ja, ich gucke mal auf die Uhr, wir nehmen ja jetzt auch schon eine ganze Weile auf.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht das mal ein paar Sachen ein bisschen abkürzen oder noch.
Genau, vielleicht machen wir noch irgendwie so eine Quickie-Runde oder so und dann machen wir noch so ein bisschen Name-Dropping und 2, 3 Sätze drumherum oder sowas. Weil ich habe auch noch, also keine Ahnung, 4, 5 Spiele habe ich eigentlich schon, die ich auch nochmal ansprechen könnte, muss ich aber nicht. Aber ja, eins, was ich vorhin ja auch schon mal, ich habe ja gesagt, Sand habe ich ja schon mal erwähnt, das muss ich zumindest nochmal nennen, das ist auch wirklich ein sehr geiles Intro. Das ist, ihr wisst wahrscheinlich auch schon, was kommt, das Intro von Dune 2 von Westwood, der Kampf um Arrakis.
Ja. Damit hat jetzt niemand gerechnet.
Nee.
Nein.
Ja, ist einfach ein unglaublich cooles Intro. Da gibt es ja auch verschiedene Versionen. Da hatte ich auch nochmal geschaut. Die Amiga-Version, die sieht auch richtig toll aus, hat aber keine Sprachausgabe. Auf dem PC ist das dann noch ein bisschen cooler. Da kriegst du das dann sogar alles vorgelesen. Und ja, letztlich wird da halt in Anlehnung an den alten Film von David Lynch, also die Bilder jedenfalls, die man da so sieht, die haben sich, glaube ich, an dem Film orientiert. Wird also die Geschichte erzählt, dass der Imperator also da jetzt 3 Häuser auf den Wüstenplanet schickt und derjenige, der das Spice oder der den Wüstenplanet kontrolliert, der kontrolliert das Spice und das ist ja besonders wichtig, das wissen wir ja alle. Also das ist einfach schon wirklich ja cineastisch gemacht, ne? Man sieht dann also, wie diese großen Erntemaschinen da unterwegs sind, wie die Raumschiffe landen, wie der Imperator dann mit einem redet und ja auch so schön sagt, dass es halt ja eigentlich keine wirklichen Spielregeln gibt, sondern dass hier nur ein Haus den Sieg davon tragen wird. Das ist schon richtig cool. Das stimmt richtig toll darauf ein. Man kann da ja die Atreiden nehmen, die Harkonnen und dann gibt es noch im Spiel die Ordos, hießen die, ne? So als die 3 Häuser, die man auswählen kann, die sich auch irgendwie ein bisschen unterscheiden. Und ja, also Dune 2 ist erstmal ein sehr, sehr schönes Spiel. Dazu will ich jetzt aber gar nichts erzählen. Ist auch gut, dass ich das genommen habe, weil dann musst du nämlich keine Eigenwerbung machen. Da kann ich nämlich ganz entspannt auf die Pixelbeschallung verweisen. Du hast ja Dune da auch schon mal ausführlich besprochen und der Levinger noch ein bisschen ausführlicher als du.
Also, oh ja.
Da kann man wirklich
nehmt alles. Nehmt euch den Nachmittag frei dafür.
Genau, alles über das Spiel erfahren, was man jemals wissen wollte und auch alles darüber hinaus. Es ist ein tolles Spiel. Wenn ich heute ein Echtzeitstrategiespiel spielen würde, weiß ich nicht genau, ob ich das nehmen würde oder dann vielleicht doch irgendwie was anderes nehmen würde. Aber es war damals ein absoluter Meilenstein und das Intro ist wirklich richtig geil. Und ich hau jetzt einfach mal nochmal einen hinten ran, der aber auch wirklich schnell geht, aber den wollte ich mal zumindest erwähnen, weil mich das früher total geflasht hat und das war das Video oder das Intro zu Resident Evil Teil 1.
Das wollte ich als nächster. Ja, passt perfekt. Nein, das ist schon gut so.
Das tut mir leid, dass ich dir das geklaut habe. Ich dachte, das hat keiner, weil ich habe mir das nochmal angeguckt und naja, heute ist das jetzt nicht mehr ganz so beeindruckend, ne? Aber damals, ich weiß noch, dass ich da bei einem Freund das zum ersten Mal gespielt habe, das habe ich auch schon mal erzählt, danach wollte ich auch unbedingt eine PlayStation haben, ich hatte damals noch einen Super Nintendo und dann kommt da diese Sequenz, wirklich eine mit echten Schauspielern gedrehtes Intro-Video, das war ja was man auf so einem Super Nintendo-Modul niemals irgendwie hätte abspeichern können. Und das hat mich so fasziniert. Ich fand das so geil, wie die da auf dem Weg zu diesem Haus waren und da über das Feld gelaufen sind und von diesen Hunden angegriffen werden und in das Haus dann halt gerade noch fliehen können. Damals eine total ikonische Szene. Nicht besonders gut gealtert, würde ich sagen, weil die schauspielerische Leistung
genau deswegen
etwas zu wünschen übrig lässt. Ne?
Es ist so unglaublich trashig. Das ist so dermaßen schlecht, aber wirklich so schlecht. Gerade hast du die ungeschnittene Version gesehen, die in Farbe?
Ja, die kenne ich auch.
Als der Joseph die Pistole hochhebt und da hängt noch die abgetrennte Hand dran. Dieser Blick von ihm, das ist so unglaublich schlecht. Und der Wesker, der aussieht wie Duke Nukem, das sind ja keine blonden Haare, das sind ja pissgelbe Haare. Ja. Mit Sonnenbrille in der Nacht und Waffe in der Hand, super Kombi. Es ist so trashig, man muss es gesehen haben.
Ja, ich meine, wir haben uns ja auch schon mal, glaube ich, ein bisschen da über die Dialoge in dem Spiel unterhalten. Das ganze Spiel ist schon irgendwie echt trashig.
Chili Sandwich.
Ich weiß noch, dass ich das damals richtig, richtig gut fand. Ich fand es damals ganz toll, genau. Aber gut.
Und gruselig.
Ja.
Ich habe mich echt angeschissen teilweise bei Resident Evil. Das hatte ich davon nur bei Alone in the Dark.
Ja, das habe ich ja auch schon mal erzählt, als da diese Szene, wo diese Höllenhunde da zum ersten Mal relativ am Anfang da durchs Fenster springen, ne, in so einer Situation, wo es ganz ruhig ist, wo du einfach nur so einen leeren Gang langläufst. Ich habe wirklich geschrien. Also, ja, das sind dann auch Erlebnisse, die bleiben wirklich hängen. Das war toll. Das war richtig, richtig toll. Damals musste ich dann unbedingt eine PlayStation haben nach dem Ding. Micha, was hast du noch?
Also ich hätte zum Beispiel, wenn wir jetzt Richtung Musik gegangen wären, noch das Intro von Full Throttle, weil da war ja eigens ein Song von der Band, wie hieß sie? Gone Jackals hießen, glaube ich. Der wurde ja, glaube ich, nur für das Spiel sogar, oder ich weiß nicht, ob er nur für das Spiel war, oder jedenfalls außer dem Spiel hatten die keinen großen Bekanntheitsgrad mehr bekommen. Und das war auch so catchy, ne, und hat so in diese ganze Motorrad-Szenerie halt so gut reingepasst. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben, was Musik angeht. Und ansonsten, was man auf jeden Fall noch erwähnen sollte, wäre das Intro von Another World.
Oh ja, das stimmt, das ist auch schön.
Da hast du recht, ja.
Weil das war gerade auf dem Amiga, ne, war das ja auch ein Meilenstein gewesen. Weil das war eigentlich zeichnerisch ja recht einfach, ne, also jetzt nicht so ultra detailliert und trotzdem, das gab's halt auch zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich weiß, das sage ich oft, aber das war halt auch ein komplett neues gewesen, vor allem in der Länge auch, ne? Weil das geht ja schon ein bisschen, wenn er dann so ins Labor wieder reingeht, sich an die Maschine sitzt, allein wie das Auto vorfährt oder so auch noch mit den Scheinwerfern. Also auch bis heute.
Ja, die ganze Präsentation, wie du schon sagst, es ist eigentlich unglaublich einfach, weil du siehst ja eigentlich nur Formen. Also irgendwelche Details gibt es da ja eigentlich so gut wie gar keine, aber es sind eigentlich riesige Animationen und die ganze Aufbereitung wie ein kleiner Kinofilm, ja.
Film, wie ein kleiner Film oder wie ein Trailer, ne? Was ja so die Intro letztendlich dann auch war. Ja, also das muss man auf jeden Fall noch erwähnen. Ansonsten.
Aber apropos Trailer, das ist ja eine perfekte Überleitung zu dem Intro von Zack McCracken and the Alien Mindbenders.
Das habe ich wieder noch auf meiner Liste.
Allgemein, die ganzen LucasArts-Sachen, ne, muss man auch fast sagen, fast jedes LucasArts-Spiel, egal ob jetzt Loom, ob Monkey Island, gerade schon wegen dem Soundtrack auch, wie gesagt, Zack McCracken, Full Throttle ist ja auch ein LucasArts-Spiel, hier oder Sam & Max, also es gab da so viel, die haben eigentlich immer Top-Sachen gemacht. Genauso auch, wie ich eben ja sagte, X-Wing, TIE Fighter, ja auch LucasArts. Ja.
Das Lustige beim Intro von Zack McCracken ist ja, das besteht ja mehr oder weniger aus zwei Teilen. Der erste Teil ist beim Chef im Büro, wo er dann nach Seattle quasi entsendet wird und dann liegt Zack spät nachts im Bett. Alleine. Wie immer. Und dann hat er den Traum. Und diese Sachen, die im Traum vorkommen, die kann man unmöglich verstehen, wenn man Zack McCracken das erste Mal spielt. Das setzt sich alles erst zusammen, wenn man das Spiel gespielt hat und teilweise auch erst sehr weit gespielt hat, weil was hat das mit den Ankh zu tun, was hat diese Groucho-Marx-Maske, dazu tun. Also das kann man nicht verstehen. Deswegen finde ich das relativ interessant, dieses Intro, weil das eigentlich keine Vorgeschichte erzählt, sondern eigentlich ein Teil der echten Geschichte. Forecasting nennt man das ja.
Ja, also LucasArts bin ich voll bei euch. Da sind viele Intros richtig gut. Du hast ja eben auch einige aufgezählt. Day of the Tentacle hatte ich ja vorhin schon genannt. Ich hatte Zack McCracken auch noch auf meiner Liste und ich hatte auch noch das Indiana Jones and the Fate of Atlantis mit drin. Das ist auch so ein cooles Intro, weil das ist so aufgebaut wie so ein spielbares Intro, ne? Man steuert da den Indie am Anfang und fällt ja dann in dem Gebäude da praktisch von Stockwerk zu Stockwerk immer wieder durch den Boden, kracht da halt durch, weil dann Regal umfällt oder sonst was auf der Suche. Und dann werden immer wieder eingeblendet irgendwelche Namen von Leuten, die da an dem Spiel mitgewirkt haben. Also das ist so ja, wie in einem Film, wo der Vorspann irgendwie läuft, aber es ist halt ein spielbarer Vorspann. Und das fand ich auch, war ein ganz toller Effekt.
Ja, was alles LucasArts-Spiele gemein haben, ist, spiel die ersten Takte der Intro-Musik ab und du weißt genau, welches Spiel das ist. Diese Musik, die ist egal welches, ja. Die ist so ikonisch, ja. Du musst wirklich einen kleinen Schnipsel hören und du weißt genau, welches Spiel das ist. Wollen wir jetzt noch nach der Reihe gehen oder ich habe eigentlich nur mal ein einziges Spiel, soll ich es kurz erwähnen, dann bin ich meine durch. Ich habe noch stehen Syndicate. Syndicate habe ich da stehen, weil es für mich damals ein mördercooles Intro war. Auch wenn es eigentlich nur relativ kurz ist. Man sieht nur, wie ein Agent angeworben wird. Da geht es ja darum, dass man eben einen Agent hat, um seine Corporation zu repräsentieren, dass man die Weltherrschaft da irgendwie halt, dass man die ganzen Gebiete unter seine Kontrolle bringt. Und beim Intro sieht man nur, es wird einer angefahren mit dem Auto und dann wird er ins Auto geschleppt und dann kommt er auf so eine Maschine und bekommt dann so bionischen Arm und bionisches Bein, weil man kann ja bei Syndicate auch Upgrades kaufen für seine Agenten. Eigentlich recht kurz und die Animationen sind eigentlich gar nicht schlecht für die Zeit. Die Qualität, die Videoqualität lässt etwas zu wünschen übrig, aber das ist systembedingt. Es ist schon düster, vielleicht auch etwas bedrückend und passt sehr gut zum Spiel. Und wie gesagt, hat mich ziemlich beeindruckt damals, weil es so realistisch ausgeschaut hat. Aus heutiger Sicht nicht mehr, aber damals halt.
Ja, das stimmt.
Habe fertig.
Soll ich mal kurz gucken, was bei mir noch draufsteht? Dann räume ich mal so ganz schnell ab. Ich habe hier noch zwei, drei Sachen, die ich nur mal ganz kurz erwähnen will. Also, ein Satz, Spiel, Intro mit einer tollen Musik, das muss da einfach noch rein, obwohl es eigentlich gar kein richtiges Intro gibt, ist Gianna Sisters, weil, boah.
Ich habe mir es überlegt, aber.
Ja, es ist eigentlich kein richtiges Intro, ne? Eigentlich gibt's das ja nicht, aber du bist da an diesem Startbildschirm und den habe ich wirklich auch öfter mal geladen und einfach der Musik zugehört. Chris Hülsbeck, einfach Weltklasse. Wollte ich wenigstens mal erwähnt haben.
Hast du aber recht, das habe ich aber auch gemacht. Einfach, also ich habe es nicht extra wegen der Musik geladen, aber wenn ich es geladen habe zum Spiel, habe ich auch öfter einfach durchlaufen lassen wegen der Musik.
Dann ein Spiel, was wirklich ein tolles Intro hat, finde ich, aus dem Rollenspielbereich und auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele ever auch ist, das ist Gothic. Und zwar habe ich da jetzt an Gothic Teil 1 gerade gedacht. Das spielt ja da in so einer Gefangenenkolonie und es gibt einen Krieg, Menschen gegen Orks und die Geschichte ist ja so, in einem ganz kurzen Intro wird einem da die Geschichte wirklich richtig gut, kompakt erzählt. Der König, der braucht Leute, die da in dieser Kolonie magisches Erz abbauen, um seine Chance zu haben im Krieg gegen die Orks. Und du wirst dann da also als ein neuer Gefangener in die Kolonie reingeschmissen. Da kommt dann noch jemand und sagt, hier, ich habe hier einen Brief für die Feuermagier, nimm den bitte mit, gib den, da springt auch was für dich dabei raus. Und alles schön mit Sprachausgabe auch synchronisiert. Der Held hat da eigentlich auch gar nicht so einen Bock drauf und gibt da schon ziemlich patzige Antworten, auch alles richtig schön. Ja, und dann wird man da reingeworfen in die Barriere, landet da, kriegt dann erstmal voll auf die Fresse, so wie es halt in dem Spiel ja dann auch immer irgendwie läuft. Also Gothic ist eins meiner wirklich Lieblingsspiele aller Zeiten. Das ist auch ein richtig, richtig schönes und auch kurzes Intro. Und eins, und dann bin ich auch durch, was ich auch nochmal ganz kurz ansprechen wollte, ist ein Spiel, an das ich mich auch überhaupt nicht mehr erinnern kann. Aber da habe ich wirklich noch das Intro so ein bisschen im Kopf. Und das ist Goblins. Kennt ihr das?
Oh ja!
Ah, ja klar.
Das ist doch so ein Amiga-Spiel und das ist ja irgendwie so ein...
Ich habe die Sprachausgabe gerade im Ohr.
Ja, genau. Ich kann mich an das Spiel gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß noch, dass das so eine Art Puzzlespiel war. Ne? Man hat da so ein paar mit so ein paar Mannequin rumgerannt und hat dann irgendwelche Gegenstände gesucht und ja, genau.
Gerätselt.
Aber das Intro, das war halt so schön. Da sitzt ja da dieser...
Ratatilla, genau.
Da sitzt dieser König da mit seinem mit seiner Familie oder mit seinen Gefolgsleuten am Tisch. Und der Hofnarr, der steht dann da und spielt da auch so ein bisschen Musik. Und das ist alles schon so schräg. Und dann, also der sitzt da am Schloss. Dann sieht man im Hintergrund, wie einer mit so einem Gleitschirm dran vorbeifliegt. Und dann kommt auf einmal da oben so eine Hand. Und in dieser Hand ist eine kleine Voodoo-Puppe des Königs. Und die wird dann halt malträtiert. Da werden halt Nadeln reingestochen und der König zuckt dann halt immer wie wild zusammen. Dann kriegt er mit so einem kleinen Hämmerchen, haut er dem auf den Kopf, mit einer Feder kitzelt er die Voodoo-Puppe und der König sitzt da am Tisch und lacht sich dann halt tot. Und alle starren ihn nur an, weil die überhaupt natürlich nicht wissen, was da los ist. Also es ist einfach, das ist echt ein super schönes, süßes Video. Das macht Spaß, sich das anzuschauen. Das wollte ich zumindest nochmal kurz erwähnt haben und dann würde ich auch, dann habe ich, glaube ich, auch die wichtigsten Sachen hier von meiner Liste
abgearbeitet. Ist das Intro zum ersten oder zweiten
Teil? Das war der erste Teil.
Ich hätte noch draufstehen, was mir damals ganz am Anfang zu PC-Zeiten gut gefallen hatte, war von Epic von 1992 von Ocean. Das war so eine Weltraumsimulation. Und die war auch eigentlich ganz einfach gemacht, so Polygongrafik. Hatte das eigene Cockpit, sah ganz gut aus schon. Und das kam damals sogar noch, das hatte ich auf den großen Disketten noch auf 5 1/4 Zoll Disketten drauf, auf ein paar Stück. Und das Intro, das hat so ein bisschen geklaut, glaube ich, von Kampfstern Galactica, weil man sieht da auch so eine Raumschiffflotte halt noch, die sich aufmacht. Und ich glaube, damals hatte ich immer gedacht, das ist 1:1, sieht das ein bisschen aus wie 1:1 aus Kampfstern Galactica geklaut, so ein bisschen so.
Wie heißt das Spiel?
Epic.
Oh also ja, Epic. Find da jetzt mal aus auf Google.
Ja, genau, Google mal.
Gib ein Epic DID Ocean, dann müsstest du es eigentlich finden, beziehungsweise wirst du auch auf YouTube.
Ah, da. Ja, Epic DID Ocean war ein guter Tipp. Ich spiele es jetzt aber nicht ab, sonst haben wir es vielleicht irgendwie auf der Aufnahme oder so. Ich traue mich nicht.
Aber das war super geil, sauflüssig auch gelaufen. Ne? Also das sah optisch, sah das echt gut aus und hat einen Haufen rausgenommen. Das hatte ich damals, glaube ich, müsste auf dem 386er gewesen sein oder so. Und das war flott wie Sau. Also das würde ich auf jeden Fall noch erwähnt haben. Ansonsten, ja, dann ähnlich halt wie bei LucasArts fand ich die ganzen Delfin-Sachen, also egal ob jetzt Another World, da war auch zum Beispiel Operation Stealth, was ja so eine James Bond Story halt war, ne? Wurde am Anfang Stealth Fighter geklaut. Das hat man auch ganz schön grafisch umgesetzt. Dann musikmäßig hätte ich noch, auch wenn da eigentlich kein Intro-Richter war, aber Cannonfodder.
Oh ja.
Amiga, was man auch nur wegen der Musik oft schon gestartet hatte. Wie dann die ganzen Sachen mit gefilmten Spielen und so aufgekommen sind. Hardline hatte ich ja auch mal im Retrocast damals mit Kai besprochen. Auch das so typisches 90er Jahre Gothic, Matrix, alles so zusammen drin, Intro. War auch mega. Du hattest ja eben Dune 2, aber auch Dune, was es halt auf dem Amiga gab, hatte auch ein sauschönes Intro. Das war auch super schön gezeichnet, ne? Und auch so pixelmäßig. Was ich noch ganz cool fand, das hat kaum Mensch gespielt, und zwar Aces of the Deep. Das war eine U-Boot-Simulation, ein Zweiter Weltkrieg-U-Boot-Simulation. Das hatte mein Bruder, hatte sich das damals gekauft, und er hat das wirklich stundenlang gespielt. Und da gab es auf der CD-Version, war da auch ein Intro ein bisschen länger drauf als auf der Disketten-Version. Und das war jetzt gar nicht so besonders, aber das lief einfach so oft bei uns daheim und hatte zumindest so schöne Spiegeleffekte auf dem Wasser und so im Intro schon drauf, wenn man dann ein Torpedo abgeschossen hat, beziehungsweise ein Schiff dann versenkt hat. Das Spiel selber war eigentlich super langwierig, ne? Wenn man dann halt, sag ich mal, mit dem U-Boot dann von Punkt A zu B gefahren ist. Also da musste man auch Sitzfleisch haben. Aber das Intro hat sich halt bei mir so reingebrannt auch. Ja, wie gesagt, ach, ich hatte noch hier ein paar Sachen draufstehen, aber ich glaube, wir machen jetzt langsam Deckel mal zu.
Wie du willst, du kannst doch ein, zwei Namen nennen, wenn es schnell geht.
Wir sind ja jetzt doch schon fast 2 Stunden dran.
Oh Gott, ich muss das schneiden.
Stimmt, du hast recht. Die Zeit vergeht so schnell.
Eye of the Beholder auf dem Amiga beziehungsweise auf dem PC, auch wenn man auf dem PC die richtige Soundkarte hatte, war das auch super schön gewesen, gerade mit der Musik und so dabei.
Keiner von euch beiden erwähnt die dunkle Dimension. Er sagt nicht, das hat kein Intro.
Das hatte mehrere Intro-Grafiken. Ich glaube, das.
Dafür ist es nicht berühmt. Ich wollte gerade sagen, dafür ist es
nicht berühmt. Okay. Aber man sollte es erwähnt haben. Das schadet nie.
Immer. Genau, schadet nie. Die dunkle
Dimension zu erwähnen. Genau, keine Folge ohne Evercade und die dunkle Dimension.
Was ich auch noch hatte, was auch eigentlich ein Mini-Intro ist, weil aber auch direkt die Story gut zusammengefasst hatte, war auf dem Amiga Hostages. Da musste man quasi eine Geiselnahme halt beenden. Hat aus mehreren Szenarien bestanden. Einmal im Scharfschützengewehr, ne, wo man dann die Geiselnehmer quasi schon so im Fenster erledigt hatte. Dann musste man sich durchs Fenster hier abseilen, zuerst Leute in Stellung bringen. Man sieht am Anfang nicht viel, eigentlich nur ein Auto vorfahren, ne, dann so die Terroristen ins Haus reinstürmen und dann läuft wie so ein Ticker drüber.
Das habe ich am C64 gespielt und ich habe es nur damals gespielt und ich war zu blöd.
Auf dem Amiga hatte ich das, da habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht, aber das war toll. Also ich fand das damals gut.
Ach doch, ja. Das gab es auf dem C64, sehe ich gerade. Auf dem Amiga war Bombe gewesen, auch sau kurzweilig und das war wirklich nur auf einer Diskette drauf, glaube ich. Es war schwer, es war wirklich schwer, weil wenn man dann drin war, es war ja schon so ein bisschen Third-Person-Shooter gewesen, natürlich nur mit einzelnen Bildern, aber man muss dann tierisch aufpassen, ob halt eine Geisel oder ein Terrorist dann ins Bild gesprungen ist. Ich weiß noch, das war mega, man konnte auch mit der MG, konnte man halt an die Wand schießen und da konnte man mehr oder weniger dann auch Muster reinschießen. Da hat man uns auch einen Spaß draus gemacht.
Ja, damals war man leicht zu begeistern.
Ja, ja. Ja, dann würde ich sagen, mache ich meinen Sack jetzt auch mal zu. Aber ihr seht's, ne? Da ist einiges rauszuholen. Wir hatten ja wieder gedacht, oh, ob wir da die halbe Stunde voll bekommen.
Ja, genau.
Wie jedes Mal.
Gut, dass ich nicht beschneiden dran bin.
Ja, also wenn die Folge erst im Juni kommt, dann wisst ihr warum. Nein, ich sehe mal zu, dass ich das einigermaßen schnell hinkriege. Aber jo. Dann sind wir, glaube ich, für heute durch. Dann würde ich sagen, die Folge endet hier damit. Und wir hoffen, dass ihr Spaß hattet. Und wenn ihr euch jetzt auch noch an ein bestimmtes Intro erinnert, das euch begeistert hat oder ihr uns sonst noch irgendwas mitteilen wollt, dann meldet euch gerne bei uns, entweder im Discord oder auch einfach per Mail. Schaut am besten einfach mal auf die Homepage www.diespielosophen.at. Da findet ihr eigentlich alle Möglichkeiten, uns irgendwie zu erreichen, wenn ihr es denn wollt. Hat euch die Folge gefallen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns noch eine positive Bewertung in der Podcatcher-Software eures Vertrauens hinterlassen würdet. Vielleicht ja sogar mit einem kleinen Text. Kostet euch nur ein, zwei Minütchen eurer Zeit, hilft uns aber sehr für die Reichweite. Und falls euch die Folge nicht gefallen hat und ihr aber trotzdem bis zum Ende durchgehalten habt, warum auch immer, dann empfehlt uns doch einfach Leuten, die ihr nicht leiden könnt. Wir sagen danke fürs Zuhören und wünschen euch einen fantastischen Tag und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Und auch ich sage Tschüss und wenn ihr über Spotify hört, wir freuen uns immer über einen Spotify-Kommentar und auch eine Bewertung. Baba.
Macht's gut.